In der letzten Folge haben wir die Highlights des Großen Preises von Singapur besprochen. Jetzt geht's in Depth an die Fahrernoten. Alle 20 Fahrer in der Bewertung und dann werden wir ausführlich auseinandernehmen, warum oder warum nicht eine gute oder eben eine schlechte Leistung am Start war und nicht einfach nach der Position, sondern eben was dahinter steckt. Damit würde ich sagen, legen wir los. Ihr seid bei Im Kreisfahren, eurem Kanal für News, Infos und Hintergründe zum Thema Formel 1. Lasst uns gerne ein Abo da, wenn euch gefällt, was wir machen, und damit geht's los.
Auf geht's.
Und wir hangeln uns wie immer vom letzten Platz in der Konstrukteursweltmeisterschaft bis nach oben auf Platz 1. Und ein Platz ist jetzt auf jeden Fall sicher. Formel 1 Konstrukteursweltmeister 2025 ist ja, wie ihr wisst, seit diesem Wochenende nach dem Rennen McLaren. Die ja, werden den Punkterekord von letzten Jahr wahrscheinlich auch knacken. Noch haben sie es nicht geschafft, aber das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit. Und hinten hat sich auch ganz zäh Alpine festgesetzt. Pierre Gasly und Franco Colapinto grüßen da schon seit langem vom hinteren Ende der Tabelle mit 20 mageren Pünktchen. Und auch dieses Mal ist wieder keiner dazugekommen. Pierre Gasly, 18. in der Quali, 19. im Rennen. Und Franco Colapinto hat es ein bisschen besser gemacht, 16. in der Quali und 16. im Rennen. Also der ja, wird sich jetzt auch nicht wahnsinnig freuen, dass er seinen wirklich sehr guten Teamkollegen, Gasly ist ja so ein bisschen auch in der Krise drin, würde ich sagen, in letzter Zeit ausperformen kann. Kann er sich keine Medaille von kaufen, glaube ich.
Eine Krise würde ich bei Pierre Gasly jetzt noch nicht ausmachen. Um ihn zu supporten, habe ich entsprechend alpinen Trikot an heute hier.
Sehr gut.
Aber zunächst meine Wertung. Tatsächlich kriegt der gute Pierre Gasly nur 4 Punkte von mir für dieses Singapur-Wochenende. Sein Teamkollege Franco Colapinto kriegt 6. Beides relativ graues Mittelmaß, also keine herausragende Leistung, weder vom einen noch vom anderen. Bei Colapinto muss man natürlich schon sagen, er befindet sich grundsätzlich auf dem aufsteigenden Ast zurzeit. Er fährt jetzt schon seit einigen Rennen ordentlich zumindest. Ja, es macht Hoffnung, es macht auf jeden Fall Mut. Wie gesagt, du hast es schon erwähnt, er war im Qualifying vor Pierre Gasly, schon wieder, muss man sagen. Ja. Kam jetzt auch schon öfter vor. Das ist gut, das hebt ihn meines Erachtens nach so ein bisschen über das Mittelmaß. Das Rennen war in Ordnung, war ordentlich und er hat eine stinknormale Strategie gefahren, ist glaube ich auch weichlos gefahren sogar, genau, er war einer von, lassen Sie mich
zwei
liegen,
Stops hat er auch gemacht.
Nee, oder nicht. Franco Colapinto ist mit einem Stop durchgefahren. Pierre Gasly tatsächlich war einer von denen, die dann hinten raus sich nochmal weiche Reifen geholt haben, da hast du vollkommen recht, aber ja, das hat ihm nicht geholfen, er war ohnehin schon so weit hinten und er dachte sich dann, komm, was habe ich schon zu verlieren? Ich versuche jetzt auch das mal. Rang 18 Quali, Platz 19 im Rennen. Das ist selbst im Alpinen wirklich ja nicht so dolle. Eigentlich hätte ich jetzt erwartet auch, dass ihnen die Strecke ein bisschen besser liegt. So Top Speed und Motor Power ist da ja eher zweitrangig. Ja, da geht es um maximalen Abtrieb. Ich hätte erwartet, dass Alpine da mehr zu bieten hat, aber ich vermute auch fast, Alpine hat die Saison schon längst begraben. Die entwickeln alles auf 2026 hin. Deswegen glaube ich, wird die Mannschaft jetzt leistungsmäßig auch da vom Ende nicht mehr wegkommen. Sowohl in der Wertung natürlich, in der Konstrukteurswertung, als dann auch real auf der Strecke. Ich glaube, die anderen haben da mit ihren Upgrades noch ein bisschen aktiver agiert und die Upgrades haben auch mehr gebracht. Alpine als mit der roten Laterne, glaube ich, damit müssen wir uns wohl anfreunden. 4 Punkte für Gasly von mir, 6 für Colapinto. Wie siehst du es denn?
Ich gebe Ihnen die gleichen Punkte. Für Gasly ist natürlich auch sehr unglücklich gelaufen und er hat auch gesagt, also in letzter Zeit, da liegt ihm das Auto irgendwie nicht. Deswegen hat er auch gesagt, ich zitiere ihn jetzt, ich habe mich in letzter Zeit nicht wirklich wohlgefühlt mit dem Auto und wir haben, und damit bezieht er sich jetzt auf das Rennen in Singapur, ein paar Veränderungen am Setup gemacht. Und haben den Unterboden ausgetauscht, haben da Veränderungen vorgenommen und versuchen jetzt ein paar Dinge ein bisschen besser zu verstehen. Und das sollte uns in der nahen Zukunft dann auch weiterhelfen. Und er hat auch gesagt, er ist zuversichtlich, dass es ab Texas, das ist ja das nächste Rennen dann in Austin, dass es da dann besser laufen wird, weil er der Meinung ist, dass die Streckencharakteristiken der kommenden Rennen den Alpinen dann wieder besser liegen. Und der schaut dann eben dementsprechend in die Zukunft. Zweckoptimismus nennt man sowas wahrscheinlich. Ja. Aber ja, Es gab ja auch letztes Jahr gegen Ende der Saison dann unerhoffterweise mal ein Doppelpodium für Alpine. Auch damit hat ja damals keiner gerechnet. Also vielleicht hofft er da ja auch ein bisschen drauf. Sao Paulo, da hat es ja immer wieder geregnet in den letzten Jahren. Und das hat ihnen ja gut gelegen letztes Jahr. Also zumindest mal Gasly ist ja noch da. Ocon ist ja inzwischen bei Haas. Schauen wir mal, vielleicht kommt ja doch ein Überraschungspodium oder Pünktchen mal für Alpine zum Ende der Saison. Du hast es schon ganz richtig gesagt, dann blicken wir doch mal auf Haas. Die haben über doppelt so viele Punkte jetzt. Und ist ein bisschen was dazugekommen, denn Oli Berman hat zugeschlagen. Mhm. Esteban Ocon, der hat sich auf Platz 17 qualifiziert und ist 18 im Rennen geworden. Also so wirklich nach vorne ging es dementsprechend nicht. Und Oli Berman, sein Rookie-Team-Kollege, der ist 9. in der Quali und 9. im Rennen geworden. Also hört, das ist ja deutlich besser.
Und das schreit nach einer dreifachen 9. Und die gibt's auch tatsächlich. Oli Berman kriegt von mir 9 Punkte. Für Esteban Ocon habe ich diesmal 5 im Gepäck. Das war, und da können wir gleich mal mit Ocon anfangen. Das war relativ mau, war auch mittelmäßig. Die Quali war da, ja, der ausschlaggebende Punkt. Es hat nur zu Platz 17 gereicht, obwohl beide Williams auch tatsächlich ja disqualifiziert wurden. Das dürfen wir nicht vergessen. Kommen wir später noch drauf zu sprechen, was da das Problem war. Aber die Quali hat Esteban Ocon einfach komplett vergurkt und hat es dann versucht, im Rennen zu retten. Er ist den längsten Stint gefahren, den längsten ersten Stint. Von allen ist auf Mediums bis was, Runde 30, glaube ich, gekommen. Ganz offensichtlich.
Lawson hat es länger gemacht. Der ist im 48 erst reingekommen auf Medium und war auch länger draußen. Also,
wirklich?
Ja, Ocon war Runde 30 drin und es gab ein paar, die hinter ihm.
Wow, du hast vollkommen recht.
Ja.
Du hast vollkommen recht, da habe ich Quatsch erzählt. Auf jeden Fall vermute ich trotzdem, dass die Idee war, auf ein Safety Car zu hoffen. Und das ist in Singapur natürlich nicht ganz verkehrt.
Er war auf jeden Fall sehr viel später da als Berman, das muss man jetzt mal sagen.
Also
vielleicht
genau. Hast
dich das ein bisschen verwirrt.
Ja,
Berman ist Runde 23 rein und Ocon in Runde 30. Beide übrigens von 9 Medium jeweils, auf den sie gestartet sind, auf neue Hearts, ne? Dann, genau. Mhm, ja.
Ganz genau.
Sorry.
Ja, alles gut, das muss man schon richtig stellen. Wer nicht lesen kann, der hat hier ein Problem bei uns.
Wer nicht lesen kann, muss fühlen, ja.
Ja, so ist es. Nee, dennoch, wie gesagt, ich denke, der hat auf ein Safety Car gehofft, das kam nicht und er war dann hinten drin, DRS-Train und alles. Also für Ocon lief es einfach überhaupt nicht in Singapur. Das ist schade und eben, Oli Berman hat bewiesen, wie es halt deutlich besser geht. Der hat sich nicht nur viel weiter vorne qualifiziert, was schon mal sehr, sehr gut ist. Er hat die Position 9 dann auch im Rennen ins Ziel gerettet, 2 Punkte geholt und auf dem Weg dahin auch wirklich sehr, sehr schöne Überholmanöver gezeigt, auf jeden Fall. Das hat mir gut gefallen, das hat richtig Spaß gemacht. Warum keine 10? Kann man gerne argumentieren. Ja, man hätte ihm vielleicht auch die 10 geben können. Ich denke, für eine 10 er dann wirklich komplett herausragend irgendwie sich noch ein bisschen weiter vorne platzieren müssen. Er hat ja jetzt auch, bis auf Yuki Tsunoda keinen von den großen Teams irgendwie geschlagen. Gewissermaßen best of the rest, hinter Alonso dann noch, aber zu dem kommen wir auch gleich. Sehr, sehr gute Leistung auf jeden Fall und sehr gut heißt bei uns in der Regel 9, die kriegt Oli Berman, 5 für Esteban Ocon von mir. Wie siehst du's?
Ich gebe Esteban Ocon 1 Punkt weniger und damit 4 und Berman auch 9. Esteban Ocon kriegt die 4, weil er eben so weit deutlich hinter war, sowohl in der Quali als auch im Rennen. Und ja, fairerweise muss man sagen, in Singapur, wenn du die Quali verbockst, dann geht halt nicht mehr viel. Das werden wir heute noch mehrfach sehen. Aber bei Oli Berman gebe ich auch keine 10 Punkte. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass er am Anfang eine Berührung mit Hadja hatte. Und das hat ihn dann zwischenzeitlich so ein bisschen nach hinten geschmissen. Er ist dann auch auf Position 10 gefallen, in Anführungsstrichen. Mhm. Also eine Position, war dann unter Druck von Nico Hülkenberg, hat auch selber so gesagt. Und hatte auch gerade im ersten Stint mit der Balance zu kämpfen. Und nach dem Stop ging es dann besser. Er hat auch gesagt tatsächlich selber, und auch da vielleicht dann auch deswegen nicht die 10, er hat selber wörtlich gesagt, P8 wäre drin gewesen mit Alonsos langem Stop. Aber er war heute schneller. Ich bin froh über die Punkte, sagt er noch. Auf dieser harten Strecke haben wir ein starkes Wochenende umgesetzt und das kann ich tatsächlich auch so bestätigen mit meiner doch im Vergleich zu Berman relativ geringen F1 Autorität, ja. Aber es ist schön zu sehen, Berman, der hat schon jetzt das ein oder andere Mal Ocon ausgestochen und Ocon ist jetzt auch nicht irgendjemand. Also man muss in der Formel 1 wie in so manchen anderen Sportarten auch, ich sag da jetzt zum Beispiel, ich schaue auch gern Boxen und da ist es ähnlich, du musst so Quervergleiche ziehen, die auch wirklich schwierig sind, ja, weil die Boxer, die haben unterschiedliche Stile und genauso ist es jetzt zum Beispiel, wenn ich sage, naja, der Gasly, der war ja Teamkollege vom Ocon und der ist ja richtig gut und die waren beide in der Lage, zum Beispiel eben in diesen widrigen Bedingungen letztes Jahr in Brasilien dann hintereinander aufs Podium zu fahren, auf Platz 2 und 3. Ocon ja sogar mit Siegchancen zwischendurch. Und Gasly ja auch immer wieder, ne, in seiner Karriere bewiesen, dass er deutlich mehr aus dem Auto rausholen kann, als drin ist. Und wenn dann ein Ocon doch des Öfteren dann von Behrmann relativ deutlich geschlagen wird, dann hat es auch schon einiges sozusagen für Behrmann zu sagen. Aber wie gesagt, ist immer schwierig zu sagen. Man kommt mit den Autos unterschiedlich zurecht. Auch für Ocon ist es ja die erste Saison in einem neuen Team. Wir reden so immer über Sainz und über Hamilton. Darf man nicht vergessen, wobei Behrmann ist auch seine erste volle F1-Saison, aber eben bisschen mehr Erfahrung sozusagen, sowohl mit Ferrari-Motoren, ne, als auch mit Haas-Fahrzeugen, sage ich mal.
Ja.
Ja.
Dementsprechend, es ist schwer.
Springen wir jetzt zu einem anderen Ferrari-Team und das ist Sauber. Nächstes Jahr dann mit Audi-Motor, jetzt aber noch mit Ferrari-Power im Heck. 55 Punkte haben sie an Bord. Nico Hülkenberg, über den haben wir ja schon gesprochen. 11. der Quali, 20. im Rennen, also ist sehr weit dahin gegangen für ihn. Und Gabriel Bortolito ist 14. geworden in der Quali und damit fast schon außergewöhnlich hinter Nico Hülkenberg, dass wir das überhaupt sagen. Hätten wir uns am Anfang der Saison auch nicht gewagt sozusagen. Und 17. dann im Rennen, Dave. Was sagst du dazu?
Ich sah ja dazu 6 Punkte für Nico Hülkenberg an diesem Wochenende und nur 5 für Gabriel Bortoleto tatsächlich. Es wird das dritte Team in Folge, ja, müssen wir auch mal festhalten, wo sich der Rookie, der Neuling, eigentlich wirklich sehr stark behauptet gegen den deutlich erfahreneren Teamkollegen. Ja. Also die Rookies machen eigentlich allesamt mittlerweile einen sehr, sehr ordentlichen Job. Wie gesagt, Franco Colapinto war da jetzt noch so der Letzte, der jetzt dann doch ein bisschen die Kurve gekriegt hat, hat man zumindest den Eindruck. Ja, bei Liam Lawson ist die Tendenz dann auch schon seit einigen Rennwochenenden, zeigt ja in die richtige Richtung auf jeden Fall. Und bei Gabriel Bortoleto grundsätzlich auch an diesem Wochenende, aber ein kleiner Rückschlag, würde ich sagen. Du hast es schon gesagt, Nico Hülkenberg hat sich super qualifiziert. P11 ist eigentlich wieder das, so wie man ihn kennt, ja. Bortoleto auf 14 eigentlich nicht schlecht dahinter, aber ja, wurde dann doch geschlagen vom Hulk, den er jetzt eigentlich, na, so schien es zumindest, im Griff hatte im Qualifying. Im Rennen ging es dann aber für beide nicht so wirklich vorwärts. Die Sauber hatten irgendwie kein gutes Singapur-Wochenende insgesamt. Weiß nicht, ob das Auto nicht so optimal zur Strecke gepasst hat.
Momentan.
Ja, es war einfach von vorn bis hinten nicht so optimal. Deswegen war eigentlich die Glanzstart von Hülkenberg im Qualifying ja wirklich so ein Aha-Moment. Ja, so huch, ist der Knoten noch aufgegangen, aber ist er dann doch nicht, leider. Nico Hülkenberg hatte ja diesen wirklich merkwürdigen Dreher dann im Rennen.
Ja.
Ganz normal beim Anbremsen ist ihm da plötzlich das Heck ausgebrochen. Er hat es zum Glück gut abgefangen, hat sich dann wieder eingereiht und ist weitergefahren. Aber ja, das war dann der Grund, warum er Letzter geworden ist. Sonst wäre er auch im Rennen vor seinem Teamkollegen gewesen. Ich werte das jetzt mal nicht als Fahrfehler von Hülkenberg. Das sah mir zu merkwürdig aus. Vielleicht hast du aber Aussagen aufgetrieben bisher. Ich habe noch nichts gehört tatsächlich, woran es gelegen haben könnte. Mal gucken, vielleicht wisst ihr ja was, dann erklärt es uns gerne in den Kommentaren. Wir diskutieren ja sehr gerne mit euch und haben da wirklich eine schöne Community am Laufen. Das macht richtig, richtig Laune. Wir lernen auch immer wieder dazu. Ihr wisst Dinge, die wir nicht wissen. Umgekehrt auch ein bisschen und am Ende haben wir alle was davon. Also, wenn ihr wisst, woran es bei Nico Hülkenberg gelegen hat, sagt es uns sehr gerne. Ich weiß es nicht, deswegen fließt es in meine Bewertung in diesem Fall jetzt auch nicht negativ ein. Trotzdem, 6 Punkte für Hülkenberg ist jetzt auch kein herausragendes Ergebnis. Für das Qualifying hätte er sich eigentlich mehr verdient, aber dafür lief es in allen anderen Sessions und natürlich dann im Rennen halt auch wirklich zu durchschnittlich, zu mau. Bei Bortoleto eigentlich ganz genauso. Er hat keine groben Schnitzer irgendwie drin gehabt, wo er sich den Frontflügel Anfang des Rennens mal ein bisschen kaputt gefahren hat. Ne, da war dann der lange Boxenstopp samt Nasenwechsel, aber das Gewicht ist tatsächlich auch nicht zu heftig, denn Stadtkurs, es war feucht auf der Strecke und wir haben gesehen, da sind viele, viele Piloten ineinander gefahren. Nicht zuletzt ganz vorne auch. Bei den meisten ging es halbwegs glimpflich aus. Er hatte dann halt Pech und einen verbogenen Flügel. Das sei ihm verziehen. Trotzdem insgesamt eine sehr, sehr durchwachsene und durchschnittliche Leistung der beiden Sauberpiloten, oder?
Ja, also ich sag gleich mal, ich habe die gleichen Noten sozusagen wie du, die gleichen Punkte vergeben. Ich ergänze noch ein bisschen, also die offizielle Aussage zumindest mal auf der Formel 1 Webseite, ist jetzt kein Zitat, aber hieß, dass Hülkenberg in Dirty Air reingefahren ist und hat dann seinen Bremspunkt misskalkuliert, fehlkalkuliert.
So, und doch ein Fahrfehler.
Ja, anscheinend. Also so stand es da.
Sofort runterstufen.
Ja.
Nee,
und genau, bei Bogelet ist jetzt so, ja, ich persönlich würde behaupten, es hat sein Rennen schon ein bisschen zerstört. Also er ist ja dann in Runde 13, er war einer der ersten, die in die Box gegangen sind. Track Position mit einem schlechten Auto, das nicht gut läuft, ist dann dementsprechend auch absolut katastrophal gewesen. Also sprich, er ist dann hinten rausgekommen und dann, ja, wenn du dann nicht mehr in die Box gehst, beziehungsweise die anderen sind ja in die Box gegangen und er konnte dann, theoretisch hätte er sich vorbeischieben können, aber das hat nicht funktioniert, da war er zu weit weg.
Und ganz kurz, ne, da war in der Box doch auch dieses Ding mit dem Reifen, da sind Tsunoda und eben Bortoleto gleichzeitig in die Box gekommen und den sauberen Mechanikern wäre beinahe der Reifen dann in die Fastlane gerollt.
Ja, das war ja auch ein ganz bizarrer.
Das war ein Schreckmoment. Es war ganz witzig, ich habe nämlich mit meinem Kleinen geschaut und er ist dann ganz erschrocken, so, huch, Papa, da ist ja ein Reifen. Und dann haben sie den aber gerade noch im letzten Moment irgendwie zu fassen gekriegt, ne, und der Tsunoda kam da schon gerade angeballert, also hui, heikler Moment.
Ja, sauber und die Boxenstops, das ist öfters mal bizarr, ja. Also wo sie sich da wirklich stark verbessert haben, das war ja Pleiten, Pech und Pannen am Anfang der Saison. War das am Anfang dieser Saison? Ich habe schon langsam keine Zeit.
Ja, Anfang der letzten Saison war
der letzten sogar
Pleiten,
schon, ne?
Pech und Pannen, aber dann waren sie mit die Besten tatsächlich und auch dieses Jahr, es war jetzt ein kleiner Aussetzer wieder, aber...
Also man soll sagen, verzeiht mir das bitte, denn ich habe manchmal...
Kurzzeitgedächtnis.
Ja, es ist wirklich manchmal, wir sind so im Tunnel drin, was die Double-Triple-Header angeht und so. Manchmal kriege ich bei gewissen Ereignissen gar nicht mehr auf die Kette. Ist das jetzt dieses Jahr passiert oder letzte Saison? Es fühlt sich auch manchmal an, als ob wir den Kanal hier erst irgendwie seit einer Saison machen. Ist aber schon die dritte tatsächlich, obwohl es keine drei kompletten waren. Aber ja, also sorry dafür. Ja, und dann würde ich sagen, springen wir mal weiter zu den Aston Martin-Kollegen. Yes. 68 Punkte haben die und es sind damit 4 Punkte hinter den Racing Bulls. Also da geht noch einiges zwischen den verschiedenen Teams. Ja, Fernando Alonso, 10. in der Quali, 7. im Rennen und sein legendärer Teamkollege Lance Stroll, 15. in der Quali und 13. im Rennen. Ja, auch hier der Rookie, der bessere von den beiden.
Sir Lance a lot. Ja, der Rookie war diesmal auf jeden Fall besser. Fernando Alonso, fantastisches Wochenende für ihn eigentlich. Tatsächlich haben die sehr, sehr erfahrenen und arrivierten Kollegen von Automotor und Sport ihm sogar eine 10 gegeben. Also
kann man auch vertreten.
Kann man vertreten. Von mir gibt es tatsächlich die 9 für Alonso diesmal und wieder eine Durchschnittsnote 5 für Lance Stroll habe ich übrig. Ich war eher ein bisschen streng heute. Ich kann euch verraten, ich habe nur einmal die 10 vergeben. An wen die geht, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, vielleicht auch noch nicht. Schauen wir mal, warten wir ab. Noch habe ich keine verteilt. Auch Alonso, wie gesagt, kriegt nur eine 9 in Anführungsstrichen, obwohl es eigentlich wirklich super war. Platz 10 im Qualifying fand ich schon fast ein bisschen enttäuschend. Ich hätte ihn weiter vorne erwartet. Zum einen, weil die Aston Martin eigentlich perfekt geeignet sind für die Strecke. Sehr viel Abtrieb, zwar ineffizienter Abtrieb, aber viel Abtrieb. Ich hätte auch McLaren vorne erwartet. Die zwei Teams sind ja auf unterschiedlichen Niveaus, aber durchaus ähnlich, was ihr Fahrzeug angeht, was die Charakteristik angeht. Deswegen dachte ich, gehen die Aston Martin richtig gut und können überraschen. Fernando Alonso war ja auch in einem der freien Trainings Erster. Da dachte ich schon, da geht wirklich was. Platz 10 im Quali war dann so, okay, geht vielleicht doch nicht so viel. Deswegen der Punkt Abzug, ja, als Erklärung.
Das kann ich gleich bei mir auch sagen, dass es auch so ist. Also okay, Hatscher und Behrmann haben sich vorhin qualifiziert. Die waren sehr knapp vor ihm, deswegen kann man wirklich argumentieren.
Ja. Ganz genau. Aber im Rennen, ja, abgesehen von dem ganzen wirklich sehr unterhaltsamen Theater am Boxenfunk, das haben wir in unserer Highlights-Episode ja schon ausführlich besprochen, war es auch wirklich ein starkes Rennen. Er hatte ja auch einen sehr, sehr langsamen Boxenstopp und hat sich dann wieder nach vorne gekämpft, hat tolle Überholmanöver gezeigt, von denen wir keine gesehen haben, weil die Regie in Singapur wirklich geschlafen hat. Das wurde auch kritisiert. Ich habe auf Reddit sehr viel Kritik gelesen und generell so im Internet hat man da eine ganze Menge mitbekommen. Ja, war wirklich nicht toll. Können aber auf YouTube Sachen finden. Da haben einige findige User mal Überholmanöver aus der Onboard-Perspektive zusammengeschnitten. Da war Alonso wirklich ganz gut dabei.
Aber da muss man auch mal ganz kurz sagen, ne? Also das Rennen war dementsprechend auch spannender, als man das mitbekommen hat auf dem TV. Ne? Und das ist,
das stimmt.
Muss ich an der Stelle auch mal sagen, sowas passiert, klar, es sind auch nur Menschen, die das machen, aber das sollte es nicht sein, denn die Formel 1, die verkauft ja in alle Länder die Lizenzen und das meiste, was wir da sehen, ist sowieso der World Feed, der direkt sozusagen von denen kommt. Genau. Und jetzt hier in Deutschland, wir zahlen deswegen so viel für Sky-Abo, weil die für sehr teuer Geld sozusagen die Lizenz gekauft haben und natürlich dann selber auch noch Geld machen müssen, die werden ja mehr oder weniger versteigert. Ja, liebe Leute, also da kann man auch was fürs Geld verlangen, sage ich jetzt auch deswegen so an der Stelle, weil ich selber mein Sky-Abo gerade zwangsläufig verlängert habe, weil in Ermangelung an Alternativen. Ja, könnt ihr uns gerne auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze so seht, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, weiter geht's, ja.
Sehr gut. Ja, ganz kurz eben die Erklärung noch, ist ein weiterer Punkt, warum Alonso bei mir keine 10, sondern nur die 9 bekommen hat. Er hat sich im Rennen zwar super vorgekämpft, aber, und damit leite ich geschickt über zu Lance Stroll, das hat auch deswegen so gut geklappt, weil Lance Stroll tatsächlich einen ziemlich heldenhaften Stint auf Softreifen gefahren ist. Bis Runde 35 ist er da gekommen. Und das war einigermaßen bemerkenswert. Er hat aber sehr gut das Feld zusammengestaucht, sodass Alonso eben nach seinem verpatzten Boxenstopp da gut rankommen konnte und entsprechend wieder überholen konnte und seine
38
Show
sogar,
Dave. 38.
Du hast heute mit den Boxenstopps.
Ja, ich verrutsche meine Zeile. Ich bin wirklich, ihr seht es ja, ne? Ich gucke darüber, das ist gut. Ja, 38 Runden sogar, umso besser. Ja, beeindruckend. Und tatsächlich ist er die auf einem neuen Softreifen gefahren. Mhm. Das ist ja auch einigermaßen überraschend. Die Aston Martin sind ja meistens auf gebrauchten Reifen unterwegs. Alonso zum Beispiel war das ganze Rennen auf gebrauchten unterwegs. Naja, sei es drum. Lance Strolls beste Tat war eben tatsächlich, dass er da so lange durchgehalten hat und das Feld zusammengestaucht hat für seinen Teamkollegen. Ansonsten war es mal wieder ein sehr, sehr anonymes Rennwochenende. Stroll ist nicht negativ aufgefallen, das muss man auch schon hervorheben, kein blöder Unfall. Er hatte ja vor einigen Jahren in Singapur diesen schrecklichen Unfall, das sah ja wirklich übel aus damals. Alles soweit in Ordnung, aber halt auch nicht berauschend. P15 im Qualifying, naja, ist okay, immerhin ins Q2 gekommen und Rang 13 dann am Ende im Rennen. Schade, keine Punkte geholt auf jeden Fall. Das macht Alonso mittlerweile deutlich, deutlich besser. Ihr wisst es ja, zu Saisonbeginn war ja Stroll derjenige bei Aston Martin, der die Punkte eingeheimst hat.
Ja.
War nur überrascht. Wir dachten auch schon, vielleicht hat er jetzt endlich mal die Kurve gekriegt. Aber ja, seit einigen Rennen zeigt er dann wieder seine üblichen schwankenden Leistungen. Singapur war auf jeden Fall so mittendrin. Keine Katastrophe, aber auch keine Großtat. Wie siehst du es?
Ich gebe tatsächlich 9 für Alonso, völlig verdient. Begründung haben wir jetzt auch gerade hinreichend erklärt. Und für Stroll ebenfalls 5. Ergänzend dazu, Fernando Alonso ja inzwischen 11. in der Fahrerweltmeisterschaft und damit vor Stroll, der ist 13. 36 Punkte hat Alonso und Stroll 32. Also auch da sind die Kräfteverhältnisse in Anführungsstrichen wieder gerade gerückt. Aber auch da mal eine Lanze für den Lance zu brechen. Ja. Genau, der ist nicht so schlecht, wie er immer gemacht wird. Er hat zwar seine Aussetzer und ist vom Charakter her, manchmal denkt man sich, okay, so ein zweiter Kimi Räikkönen ohne die extra Portion finnischen Charme, aber er macht schon im Großen und Ganzen einen soliden Job. Klar, neben dem Alonso, da siehst du immer schlecht aus. Man darf aber auch nicht vergessen, ja, Alonso ist einer der besten Formel-1-Fahrer aller Zeiten, auch in seinem Alter
so
noch.
So ist es, ja.
Also rein fahrerisch, muss ich ganz ehrlich sagen, ist der in der absoluten, wie sagt man immer so schön, mir fällt es gerade nicht ein, ja, im Heldensaal sozusagen der Formel 1 Fahrer.
Im Olymp.
Ja, im Olymp, genau. Ja. Also ich sehe ihn da auf einer Stufe fahrerisch mit einem Michael Schumacher, Senna und Verstappen, um nur einige zu nennen.
Dem würde ich nicht widersprechen.
Und er ist ja wirklich mit Abstand der älteste Fahrer im Feld und das immer noch auf dem höchsten Niveau. Also man kann es aus Ermangelungen von Gegnern, die er in gleichwertigem Material nicht hat, ja, nicht wirklich genau beziffern. Mhm. Aber ich würde genau deswegen gerne einen Fernando Alonso nächstes Jahr in einem Aston Martin sehen, der wirklich Weltmeistermaterial ist von der Karre einfach her.
Wie geil, das
wäre ein Träumchen, ja.
Gegen Audi und gegen Williams dann bitte.
Ja, völlig, ich habe nichts dagegen. Wenn dann noch Ferrari dabei ist und die anderen Top-Teams, gerne, gerne. So, aber dann schauen wir mal zu den Racing Bulls. Die haben 72 Punkte, wie bereits gesagt, Liam Lawson 12. in der Quali, 15. im Rennen und Isaac Hutcher 8. in der Quali und 11. im Rennen. Und der hatte ja tatsächlich schon relativ große Probleme im Rennen mit dem Auto. Also immer wieder erstaunlich, was der rausholt.
Ja, das stimmt. Hero of the Day hat Fernando Alonso getitelt und wir spekulieren mal darauf, dass er Isaac Hadjar gemeint hat, aber leider ziemlich sarkastisch. Denn der Hadjar hat sich gewehrt mit Händen und Füßen gegen Fernando Alonso, hat aber nichts gebracht. Ich vergebe 5 Punkte an Liam Lawson und Isaac Hadjar kriegt von mir 8 Punkte für dieses Singapur-Wochenende. Bei Lawson war es im Grunde genommen ein okayes Rennen zumindest. Quali passt schon, ja, ins Q2 gekommen, das ist okay. Im Rennen ist er dann zurückgefallen, das war schade, wäre mehr drin gewesen. Ich laste ihm aber hauptsächlich an, dass er in den Trainings-Sessions da zweimal das Auto zerlegt hat. Das war nicht schön. Sicher auch für sein Selbstbewusstsein, sicher auch für die, Erholung seiner Mechaniker, sage ich mal. Die hatten viel zu tun an dem Wochenende, die Armen. Insgesamt aber auch keine Vollkatastrophe. Er hat es dann ganz anständig zu Ende gefahren, aber nicht berauschend. 5 Punkte ist er wirklich Mittelmaß. Da hatten wir einiges davon schon. Isaac Hadjar fand ich ziemlich schwer zu bewerten. Wir hatten da auch im Laufe des Wochenendes schon in den Kommentarspalten eine Diskussion und da hieß es ja, ob wir ihn wieder so gut bewerten oder nicht. Und ich war wirklich ein bisschen sehr am Überlegen. Einerseits war seine Leistung im Rennen schon sehr gut, ja, angesichts der Tatsache, dass er Motorprobleme hatte. Angeblich haben die ihn so um die 0,3 pro Runde gekostet. Das ist eine Menge Holz, ja. Und dass er sich da trotzdem wacker geschlagen hat und versucht hat, sogar sich zu wehren gegen Alonso, der eigentlich viel schneller war. Chapeau, ja. Auch der Einzug ins Q3 wieder, sehr, sehr gut eigentlich. Aber ich denke, 8 Punkte sind auch wirklich sehr gut. Warum ich ihm da was abziehe, ist natürlich, dass er dann die Position nicht halten konnte. Schwer zu quantifizieren, wie viel jetzt da eben das Motorproblem ausgemacht hat und wie viel er dann letztendlich hätte rausholen können vielleicht noch. Auch ein Max Verstappen hatte das ganze Rennen über Probleme. Keine Ahnung, inwiefern die ihn eingebremst haben. Offensichtlich überhaupt nicht, denn er hat sich da vorne sehr gut behauptet. Also,
aber er hatte mal Schlenker drin, ne? Also,
das schon. Aber er hat es halt zusammengebracht. Es ist halt unmöglich, ja. Wir sagen, wie es ist. Es ist unmöglich von unserer Warte aus, das zu bewerten, wie schwierig dann der Umgang war, wie viel Zeit es gekostet hat und wie gut die Piloten da mit dem Problem umgegangen sind. Deswegen versteht unsere Wertung bitte auch immer auch als Eindrücke. Ja. Wir vermitteln euch, wie wir es gesehen haben. Ihr könnt gerne anderer Meinung sein, das seid ihr auch oft genug und dann
sprechen wir eben drüber.
Das ist völlig in Ordnung, macht ja sogar Spaß. Wir erheben da jetzt auf jeden Fall keinen Anspruch auf irgendeine Hoheit, Deutungshoheit oder sowas. Ja. Alles gut. Wie gesagt, ich gebe Hadjar 8 Punkte. Das ist immer noch eine sehr gute Wertung. Es war auch ein gutes Wochenende insgesamt. Leider keine Punkte, ja, also keine zählbaren Punkte für die Teamwertung oder für seine persönliche Wertung geholt. Das ist schade. Das Auto hatte Schuld. Er vielleicht auch ein Stück weit. Ich weiß es nicht genau. Das war's von mir. Wie siehst du denn Liam Lawson und Isaac Hadjar?
Also ich gebe Lawson ein Pünktchen weniger, weil ich einfach diese Ausritte, nenne ich es jetzt mal, ja, die Crashes anders oder schwerer bewerte als du. Aha. Und Hadjar gebe ich aber auch 8, 9. Kann man ihm vielleicht auch geben, wenn man jetzt sagt, er hat da, diese 0,3 so kompensiert, dass er da eben jetzt noch fast in die Punkte reingefahren wäre. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, er wäre in die Punkte reingefahren ohne das Problem. So viel kann ich sagen. Ich persönlich, die Saison ist ja noch nicht rum und Hadjar hat auch noch eine sehr lange Karriere hoffentlich vor sich. Ich halte sehr, sehr viel von ihm. Er war, muss ich ganz ehrlich sagen, jemand, ich hatte überhaupt keine Emotionen, als er in die Formel 1 gekommen ist. Es war so ein Gesicht, für mich zumindest, ja, ein gesichtsloser Rookie, den hatte ich nicht richtig auf dem Schirm, nicht richtig gekannt. Bevor das Rennen überhaupt angefangen hat, sich ja schon rausgedreht damals. Und dann dachte ich, na, das kann ja heiter werden, ja. Aber er hat ja danach einfach nur noch abgeliefert. Und ich liebe es tatsächlich, wie der Typ abgeht, wenn was nicht läuft. Und zwar auf eine Art und Weise, wo er sich unfassbar aufregt. Er manchmal aufs Lenkrad einschlägt, wenn er die eigenen Fehler aber macht. Und er beschimpft
das war übrigens aber, ganz kurz, das war auch im Qualifying wieder so. Ich glaube, jemand hat sogar gezählt, hat 18 Mal aufs Lenkrad eingeschlagen in Singapur.
Irgendwann passiert noch was. Also ich hoffe es zwar nicht, aber es ist, aber ich liebe diese, es ist halt einer, dem siehst du die Leidenschaft halt an. Das finde ich einfach genial. Er ist ein ganz anderer Typ, ja, aber so ein bisschen so Max Verstappen-Vibes, der ist ja auch einer, der sein Herz auf der Zunge trägt. Und das finde ich einfach super, gepaart eben mit dieser unglaublichen, mit diesem unglaublichen Talent, mit dem Speed, das er hat. Und auch er macht ja keine Fehler eigentlich großartig. Mhm. Ne? Das finde ich auch klasse. Also der fährt, als ob der da schon irgendwie 5 Saisons irgendwie auf dem Buckel hätte. Und vor allem, er schimpft ja auch niemanden, also wenn er so emotional ist. Also er ist da eigentlich immer gegen sich selber und er sucht da sozusagen auch keine Entschuldigung, wenn er dann mal irgendwie schlecht ist. Ich habe ihn jetzt zumindest noch nie irgendwie gehört, dass er das Team irgendwie niedermacht oder so. Mhm. Gefällt mir alles wirklich sehr, sehr gut. Also auch, wie gesagt, im Vergleich zu Lawson, der Abstand, ob es jetzt 5 Punkte für Lawson sein müssen oder 4, aber diese 3 bis 4 Punkte, die habe ich tatsächlich auch effektiv an dem Wochenende gesehen. Also an dem Wochenende war er deutlich besser. Manchmal ist Lawson wirklich nah dran, vielleicht sogar ebenbürtig, aber in den allermeisten Fällen ist Hutcher die klare Nummer 1 und das finde ich schon stark. Also toll. Und noch, bevor wir jetzt gleich zu unserem Quiz kommen, eine Sache, ihr wisst ja Bescheid, wenn ihr es jetzt bisher ausgehalten habt, bis zur Halbzeit sozusagen, was wir hier an Noten sagen, so wie Dave es gerade besprochen hat, ist einfach nur unsere Meinung. Ihr könnt ja da wirklich komplett anderer Meinung sein. Wichtig ist einfach, oder was heißt wichtig? Wir würden uns freuen, wenn ihr da ein bisschen was in die Kommentare schreibt, wo ihr sozusagen die Differenzen seht zu unserer Meinung. Und das finden wir auch einfach spannend, weil manchmal kommen da ja auch wirklich neue Blickwinkel, die wir so noch nicht hatten. Wir hatten auch mit rein. Also ist schon toll. Dementsprechend, lasst uns das gerne wissen. Und damit sind wir jetzt bei unserem Quiz angekommen und ich brenne jetzt schon darauf, diese Punktedifferenz zu dir wieder ein bisschen kleiner zu machen, Dave. Denn du hast schon 10 und ich erst 8 nach 17 Rennen. Jetzt ist ja das 18. gewesen und ich möchte jetzt endlich mal halbwegs rankommen in einer neuen Runde. Ja, Dave.
Sehr gut.
Du bist der Führende, du suchst aus, wer als erstes fragt und wer als erstes antwortet.
Na, dann schauen wir doch mal. Ich würde dir mal eine Frage stellen wollen, dann kannst du ja mal aufholen, okay. Dann bin ich unter Druck, unter Zugzwang. Ich habe aber zwei Fragen grundsätzlich. Die eine ist relativ machbar, denke ich, wenn du zugehört hast vielleicht. Die andere ist ziemlich obskur, dreht sich aber um Lewis Hamilton. Also vielleicht magst du dir aussuchen, ob du die theoretisch machbare Frage nimmst oder.
Na komm,
ob
dann nehmen wir die obskure Hamilton-Frage, weil ich habe schon so oft bei vermeintlichen einfachen Fragen dann ins Klo gegriffen.
Okay.
Probieren wir es einfach mal aus. Ja.
Sehr gut.
Alles klar. Wenn ich es nicht weiß, habe ich wenigstens was dazugelernt.
So ist es. Das haben wir gleich alle, hoffentlich. Aber viele von euch haben es mit Sicherheit mitbekommen. Es war auch in Singapur kein tolles Wochenende für Ferrari. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Unsere Wertung gibt es ja auf jeden Fall gleich. Trotzdem hat Lewis Hamilton einen Rekord aufgestellt. Er ist jetzt alleiniger Rekordhalter in einer Kategorie, bei der er gleich auf war mit Michael Schumacher tatsächlich. Jetzt liegt er vorne. Ich wüsste gerne, was hat Lewis Hamilton in Singapur geschafft, dass ihm jetzt den alleinigen Rekord beschert in einer Kategorie, die ich nicht nennen darf, sonst kommst du da drauf. Es hat ein bisschen mit der Strategie zu tun, so viel kann ich verraten. Also
das Einzige, was jetzt hinmachen würde, ansonsten wäre es eine extrem obskure Frage, ist die schnellste Runde, weil die hat er ja gefahren und dann genauso, oder jetzt mehr schnellste Runden als Michael Schumacher, wobei ich mich jetzt frage, ob das sein kann, weil er hat so viele mehr Rennen als Michael Schumacher gefahren, aber ich sage das jetzt einfach mal, weil...
Du bist nah dran. Du bist sehr nah dran. Denk nur mal ein bisschen weiter. Es hat mit schnellsten Runden zu tun, es hat auch damit zu tun, wie lange beide gefahren sind, aber nicht unbedingt mit der Anzahl der Rennen.
Der älteste Fahrer, der die schnellste Runde gefahren hat, oder wie? Okay, warte, ich überlege noch einmal, ich gehe noch einmal in mich, aber ich
glaube, also einen halben Punkt hast du schon.
Gibt's sowas, ja?
Nein, gibt's natürlich nicht. Aber du bist auf der richtigen Fährte, ja, sehr gut.
Also es hat mit der schnellsten Runde zu tun, hast du gesagt.
Ja, das auf jeden Fall. Das ist schon mal richtig. Und ich nenne es mal Langlebigkeit im Sport.
Es ist, kann man sich so vorstellen, also der älteste, nee, Moment mal. Doch der älteste.
Kann es sein, dass Alter hat nichts zu tun.
Nicht,
mit Alter hat nichts zu tun. Nee.
Langlebigkeit im Sport und schnellste Runde. Älteste, naja, hat ja nichts mit Alter zu tun. Okay. Aber es muss ja, also mit was Langlebigkeit im Sport, aber dann muss es doch mit Alter zu tun haben. Jetzt hast du mich wirklich verwirrt. Das haben sie im Worldfeed gesagt, oder wie? Weil du jetzt,
nee,
wenn
das
man
glaube
das,
ich nicht,
wenn man
dass
zugehört
gesagt
hat.
Nein, ich bin drüber gestolpert, zufällig irgendwo.
Lass mir nochmal überlegen. Aber ich glaube, ich komme nicht drauf.
Das also, okay. Macht nichts. Michael Schumacher. Ich gebe dir den Punkt trotzdem. Du warst sehr, sehr nah dran auf jeden Fall. Und schnellste Runde und mehr als Michael Schumacher. Das ist alles korrekt tatsächlich. Aber es ging aber Ferrari, darum, tatsächlich ist der exakte Rekord. Lewis Hamilton hat jetzt in mehr aufeinanderfolgenden Saisons mindestens eine schnellste Runde gefahren als Michael Schumacher. Bei Schumacher waren es 15, ja, zwischen 1992 und 2006 ist er in jeder Saison mindestens eine schnellste Runde gefahren. Lewis Hamilton hat jetzt eine Serie seit 2010 laufen. 2010 bis eben jetzt 2025 hat er es geschafft, in jeder Saison mindestens eine schnellste Rennrunde zu absolvieren. Das wäre die ganz, ganz, ganz richtige Antwort gewesen, aber du warst so nah dran auf jeden Fall, deswegen gebe ich dir gerne den Gnadenpunkt. Dann ist es natürlich die Frage, hättet ihr das denn gewusst? Oder hättet ihr auch mehr Hilfe gebraucht vielleicht? Sagt es uns sehr gerne. Und jetzt schauen wir mal. 9 Punkte für Sebastian, 10 für mich im Moment nach 18 Rennen. Jetzt kann ich wieder davonziehen.
Wenn er diese Saison keinen Sieg holt, übrigens Hamilton, in regulären Rennen, er hat ja einen Sprintsieg, dann hat er tatsächlich auch jeweils 3 Saisons oder schnellste Runde. Zumindest nicht, nee, Moment, das heißt ja nicht, dass er in 7, 8 und 9 nicht die schnellste Runde gefahren hat, sondern einfach in 9 sicher nicht, ne?
Weil sonst wäre die Serie. 2009 nicht, sonst wäre die Serie schon länger.
Weißt du, es ist 7 und 8, aber also da muss er ja fast, ne?
Ja,
also,
ich gehe fast davon aus.
Ja, okay.
7 und 8 war er ja super stark. Es war 2009 war der McLaren einfach so eine Gurke. Er hat ja trotzdem Rennen gewonnen, aber schnellste Rennrunden hat er offenbar nicht geholt.
Auch überlegen, es gibt nur 2 Saisons und jetzt, gut, die dritte, wenn man den Sprint noch wegnimmt, gerade, wo Hamilton keinen Sieg erzielt hat, ne?
Wahnsinn.
Das ist schon kompletter richtig Wahnsinn. Heftig. Und er hätte ja selbst in 22, 23 hätte er, glaube ich, insgesamt 2, wo es vielleicht hätte klappen können. Ja, schauen wir mal. Also müssten wir doch mal drüber schauen, aber finde ich schon beeindruckend. So, jetzt aber mal zu meiner Frage und die ist, glaube ich, auch sehr machbar.
Schauen wir mal.
Es gibt insgesamt, oder nee, das kriegst du auch so hin. Nenne mir alle Nicht-Weltmeister, die bisher in Singapur gewonnen haben.
Ach, du Schande.
Es sind gar nicht so viele, also ich glaube, das kriegst du vielleicht hin.
Wer hat denn alles in Singapur gewonnen, das weißt du eh nicht mehr. Also ich glaube, Daniel Ricciardo hat mal in Singapur gewonnen. Kann das sein? Nein?
Der ist aber ein paar Mal Zweiter geworden.
Perez hat, glaube ich, in Singapur gewonnen als King of the Streets.
Das ist schon mal einer, genau, das war 2022.
Ein Nicht-Weltmeister und ich würde mal tippen,
geh systematisch durch, das ist ja recht einfach. Du musst auch, die meisten kriegst du, wenn du in die nicht allzu ferne Vergangenheit schaust schon.
Ich überlege gerade auch Richtung, naja, schauen wir mal kurz, wer hat denn da gewonnen? Vettel hat gewonnen, er war Weltmeister natürlich. Oh Gott, das ist ja furchtbar. Also Perez stimmt auf jeden Fall und es gibt noch einen, sagst du?
Es gibt noch einige weitere Nicht-Weltmeister. Also Fahrer, die nicht Weltmeister gewonnen.
Ja. Und wie viele willst du haben? 2 oder 3 oder alle?
Ich sag dir, wenn du durch bist. Also es sind nicht extrem viele.
Ja gut, Lando Norris ist natürlich einer. Der ist noch Nicht-Weltmeister. Der hat letztes Jahr gewonnen.
Sehr gut.
Davor hat Verstappen, glaube ich, das ein oder andere Mal gewonnen. Der ist natürlich Weltmeister.
Nee, Verstappen hat doch noch nie gewonnen in Singapur.
Stimmt. Oh Gott, was laber ich denn? Der hat noch nie in Singapur gewonnen. Das war
durchatmen, Dave. Du bist gerade ein bisschen nervös, glaube ich. Einfach mal die letzten Jahre durchgehen. Dann gibt es noch, glaube ich, muss man schauen. Also, aber
Sainz auf jeden Fall. Der hat in Singapur gewonnen.
Richtig,
ist noch nicht Weltmeister.
Jetzt bist du schon ziemlich weit.
George Russell hat jetzt gewonnen, ist auch noch nicht Weltmeister.
Das ist richtig.
Den kann man auch dazu zählen.
Vier haben wir jetzt.
Ich frage mich gerade, ob Bottas mal in Singapur gewonnen hat, aber ich glaube nicht. Könnte ich mir nicht entsinnen.
Es ist auch kein Zeichen, dass ich hier das Bottas den Bottas-Pullover anhabt, das hat damit nichts zu tun.
Nee,
also,
next?
Machen wir es kurz, du hast es schon.
Ich hab's
schon? Du hast es schon, ja.
Das war's schon.
Das erste Rennen war ja 2008. Genau, Alonso. Das war Fernando Alonso, dann Hamilton, dann Alonso, dann Vettel, dann Vettel, dann Vettel, dann Hamilton, dann Vettel, dann Rosberg, dann Hamilton, Vettel und tatsächlich dann 2020 und 2021 gab's ja nichts, ne, wegen der Pandemie.
Ja. Und seit dann.
seit dann sind nur noch Nicht-Weltmeister tatsächlich
crazy.
Erster geworden. Also das wäre vielleicht auch ein anderer Engel von der Frage gewesen.
Ja.
Was ist denn das Besondere seit 2022? Welche Art von Fahrer konnte ich mehr gewinnen? Das sind, also Weltmeister ist da nie jemand geworden in dem gleichen Jahr.
Interessant.
Auch
interessant.
Spannend. Also vielleicht hat Lando Norris ja deswegen sich gedacht, so weißt du was, das tue ich mir nicht an. ich werde dieses Jahr Weltmeister.
Nicht schon
oder
wieder.
Piastri, also.
Na gut, also kriege ich den Punkt trotzdem.
Den kriegst du ja.
Sehr nett, super.
Was heißt denn trotzdem? Du hast es ja richtig gesagt.
Naja, mit ein bisschen Hilfe. Und wenn wir jetzt eh schon dabei sind, lass mich doch die Frage, die ich sonst noch im Köcher hätte, als Bonusfrage stellen.
Ja,
an euch alle vielleicht mit kurzer Zeit. Die McLaren-Truppe hat es jetzt geschafft, einen Back-to-Back-Weltmeistertitel zu holen als Konstrukteur. Und das ist ihnen sehr, sehr lange nicht gelungen. Und meine Frage wäre natürlich gewesen, wann hat die McLaren-Truppe zuletzt zwei oder mehr Weltmeisterschaften bei den Konstrukteuren hintereinander gewonnen? Da lasse ich dir kurze Bedenkzeit und euch natürlich auch. Das ist eine Weile her.
97, 98? Nee, Quatsch, 98, 99, wenn dann.
Nope. 99 nicht. War Ferrari Konstrukteursweltmeister.
Stimmt, schon. Wir hatten ja nicht so eine ähnliche Frage eh schon mal.
Irgendwas war da mal. Es ist tatsächlich noch länger her und damit die Episode nicht episch lang wird, sage ich es euch. Es war 90 und 91. Da ist zuletzt McLaren zweimal Weltmeister geworden. Da waren sogar, glaube ich, vier Titel hintereinander. Seit 88 haben sie ja wirklich abgeräumt. Aber 90, 91 waren dann die letzten zwei. Also so lange ist es her. Damals noch Senna, Prost und 91 dann Gerhard Berger im Cockpit. Ah, schön.
Goldene Zeiten, die kommen ja jetzt anscheinend auch wieder für McLaren. Na gut, dann machen wir jetzt mal einen Schlussstrich unter. Und machen weiter mit Williams, 102 Punkte. Also die haben jetzt tatsächlich auch schon die 100-Punkte-Marke geknackt. Alex Albon, disqualifiziert in der Quali und im Rennen 14. geworden. Ja. Carlos Sainz disqualifiziert in der Quali und im Rennen 10. geworden. Ja, da waren Flügel nicht konform, ne?
Ja, Heckflügel.
Ja, fast ein bisschen bizarr, ne? Also war ja jetzt bei in Baku, glaube ich, bei Haas, ne? War es, glaube ich.
War da was? Was war da?
War das in Baku? War das in Monza? Flügelmäßig, dass da was nicht konform war? Gab es da auch eine Strafe?
Länger, ja. Monza, Sandford, ich weiß nicht mehr, aber irgendwas war da mal. Ja, das stimmt.
Ja. Ihr schreibt es gerne rein. Ich bin wieder in meinem Zeitparadox gefangen.
Und unser Wissen ist jetzt gerade aufgebraucht bei den Preisfragen.
Noch verwirrt,
Das Problem war aber auf jeden Fall, das können wir ganz kurz mal umreißen, die Heckflügel haben sich minimal zu weit geöffnet. Das ist die Öffnung, die Größe der Öffnung bei offenem DRS ist ja fest vorgegeben. Nicht zuletzt eben seit dieser Geschichte mit McLaren letztes Jahr mit diesem Mini-DRS und den biegsamen Flügeln. Und aus unerfindlichen Gründen war die bei Williams halt ein bisschen zu groß, die Lücke. Da hat sich dann auch James Walls wieder vor seine Mannschaft gestellt. Es gab ein Statement, ein schriftliches auf Social Media und er hat auch im Fernsehen dann sehr ausführlich und sehr integer dann erklärt, dass das eben nicht erklären kann. Das Team weiß nicht, woran es lag. Sie untersuchen da gerade und versuchen fieberhaft alles da irgendwie zu unternehmen, dass das nicht wieder passiert. Es gab keinen Performance-Vorteil dadurch, das hat er betont natürlich. Und es tut ihm unheimlich leid und da gibt es jetzt irgendwie keine rollenden Köpfe oder so. Die Mannschaft hat da halt kollektiv irgendwas falsch gemacht und sie werden die Ursache suchen, finden und eliminieren. Und das kommt nicht wieder vor. Richtig gut, so geht halt Führungsstärke, das hat er schön gemacht.
Übrigens, ohne die Disqualifikation wären sie in Q2 ausgeschieden. Also
12, 13 irgendwie so, ne?
Ja, 11, 12, 13 um den Dreh rum, ja. Ich schaue gerade mal, 11 war Hülkenberg mit 1,30, 1,41 und dahinter wären dann Albon und Sainz war ein Hauch, wirklich nur ein Hauch langsamer. Ja. Im Rennen war es, wie gesagt, anders und deswegen gebe ich Alex Albon tatsächlich 7 Punkte, wird manche überraschen, weil er dann doch eine Ecke hinter Sainz angekommen ist und Sainz 9 Punkte. Also bei Sainz, finde ich, gibt es keine Diskussion aus meiner Sicht. Von dem letzten Platz auf Platz 10 sich vorzuwurschen, noch ein Pünktchen abzustauben. Das war wirklich klasse. Er ist ja einen extrem langen Stint gefahren. Finde ich eigentlich fast schon überraschend, dass das dann doch noch geklappt hat. Er ist in 150 in die Box gegangen, war damit Vorletzter. Also Vorletzter von den Leuten, die in die Box gegangen sind. Nur Gasly hat später geboxt, aber der war zu dem Zeitpunkt schon mal in der Box. Und zwar in Runde 24 und ist dann in Runde 51, wie gesagt, nochmal von Hard auf Soft gegangen. Bei Sainz war es so, erst von Medium, die er dann eben bis 50, Runde 50 runtergeritten hat, auf Soft dann gegangen. Und
er war der Einzige, ne, der Medium Soft gefahren ist.
Ja, auch das stimmt nicht. Nee, Albon hat es auch gemacht und Lawson hat es auch gemacht und das war's. Heute ist der Wurm drin bei dir.
Heute ist echt, okay. Ja, aber die haben es nicht ganz so lange durchgehalten.
Aber es waren nicht viele, genau. Ja. Und auf jeden Fall ist es bei ihm aufgegangen. Warum ich jetzt aber Albon doch 7 Punkte gebe, obwohl der halt 4 Positionen hinter ihm ins Ziel gekommen ist und auch zeitlich eine ganze Ecke dahinter. Der war irgendwann in den mittleren 30er Runden tatsächlich relativ nah dran. Es waren, glaube ich, wenn ich mir jetzt nicht komplett täusche, irgendwas von zwischen 2 und 4 Sekunden an Carlos Sainz. Und ich bin der Meinung, dass tatsächlich auch die Strategie so ein bisschen Albon eine bessere Position verwehrt hat. Aber das nimmt natürlich nichts von Carlos Sainz weg. Das ist schwierig zu sagen, wer sich da vehementer durchgewurschtelt hat. Also was wir wissen ist, wie gesagt, dass die Szenen, die haben wir uns im Nachhinein nochmal angeschaut, wie sich Sainz da durchs Feld kämpft am Schluss. Das war schon toll und deswegen finde ich, hat er die 9 verdient. Ich lasse gerne mit mir reden. Schreibt uns in die Kommentare, wenn ihr da noch weiteres Material habt, wo ihr der Meinung seid, das spricht für oder gegen Albon. Der hätte jetzt 7 oder weniger oder mehr bekommen. Interessiert mich wirklich. Also ich gehe da auch gerne mit euch in den Dialog und schon mal im Voraus und für das Danke für alle, die sich da jetzt beteiligen, wenn sie mehr wissen als ich. Und dementsprechend würde ich sagen, für Williams kein gutes Wochenende durch diese Qualifikation, aber beide Fahrer eigentlich wirklich eine relativ solide Recovery und Sainz hat wirklich, finde ich, gezaubert auch. Also natürlich mit der Strategie ein gutes Händchen bewiesen, aber das musst du halt auch erstmal schaffen.
Na, absolut. Strategisch waren sie ja dann doch gleich unterwegs, das haben wir jetzt gerade gesehen, aber Sainz hat es deutlich länger durchgehalten. Deswegen auch bei mir ganz klar, das Pendel schlägt pro Carlos Sainz aus, der kriegt von mir auch 9 Punkte. Alex Albon gebe ich tatsächlich aber nur 5. Ich war an diesem Wochenende nicht so ganz begeistert von Albon. Generell habe ich jetzt so ein bisschen das Gefühl, da dreht sich auch die Dynamik bei Williams gerade. Alex Albon ein bisschen im Pech, ein bisschen auf dem falschen Fuß immer unterwegs und Sainz staubt jetzt ordentlich ab, also sehr, sehr spannend, wie sich das alles entwickelt, auf jeden Fall. Aber noch hat Alex Albon deutlich mehr Punkte als Carlos Sainz. Aber ich glaube, und das haben wir in unserer Williams-Episode auch schon so ein bisschen dargestellt, das wird noch knapp zwischen den beiden. Carlos Sainz scheint jetzt endgültig angekommen bei Williams und versteht sich mit seinem Auto sehr, sehr gut offensichtlich und holt eine Menge raus. Die Recovery wirklich von ganz, ganz hinten. Auf den 10. Platz hätte ich ihm so nicht zugetraut. Nicht auf dieser Strecke. Das ist eigentlich keine Williams-Strecke. Trotzdem hat er es geschafft. Wirklich ein Wahnsinns-Stint auf diesem Medium-Reifen. So lange konkurrenzfähig zu fahren, war klasse. Und dann hinten raus auf den weichen Reifen hatte er ein paar Fahrer vor sich, die er dann relativ leicht überholen konnte. Ich glaube, Tsunoda war einer davon. Und noch ein paar andere Kameraden. Die konnten sich da überhaupt nicht mehr wehren. Die fuhren dann alle auf relativ ausgeleierten, deutlich härteren Reifen. Und Carlos Sainz hatte dann auch seinen neuen Softs wirklich leichtes Spiel. Muss man trotzdem erstmal umgesetzt kriegen. Also super, super. Wäre da eine gute Quali-Position rumgekommen, hätte es auch für die 10 gereicht. Und da werde ich jetzt die Disqualifikation gar nicht rein. Aber beide Williams wären im Q2 ausgeschieden. Das ist ja in Ordnung, aber halt nichts Berauschendes. Deswegen bleibe ich bei der 9. Bei Albon war es halt auch so, er war im Quali oder bis zum Quali noch einigermaßen gleich auf mit Sainz. Aber dann im Rennen ein bisschen unglücklich. Ja. Er ist, glaube ich, aus der Box gestartet. Hat dann ein anderes Setup auch probiert und das hat offensichtlich nicht geklappt. Gleiche Strategie, jetzt haben wir sie gerade nochmal drüber gehabt, auch Medium Soft, aber er ist, glaube ich, bis Runde 42 gekommen. Ja, ne? Mal richtig. Ich hab richtig geguckt. Juhu! Ja. Sehr gut. 8 Runden vor Sainz dann schon an der Box gewesen. Dadurch war der Reifen-Offset dann nicht ganz so groß. Er hatte dann nicht ganz so leichtes Spiel beim Überholen. Und ja, kam entsprechend dann 4 Plätze weiter hinten ins Ziel. Hat keine Punkte geholt. 5 ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr streng, aber ich habe schon gesagt, ich habe heute die strengen Hosen an, deswegen ist es so. Wie immer können wir gerne drüber diskutieren.
Ist ja auch gut, wenn man sich immer komplett gleich nimmt, was die Meinung angeht. So soll es ja auch sein. Ja, dementsprechend schauen wir doch mal jetzt zu Red Bull. Und da sind deutlich mehr Punkte auf dem Konto. 290 im Vergleich zu 102 bei Williams. Max Verstappen, Zweiter in der Quali, Zweiter im Rennen. Und Yuki Tsunoda, 13. in der Quali, 12. im Rennen. Ich gebe Max Verstappen 9 Punkte und Yuki Tsunoda 4. Ja, zu Yuki Tsunoda muss ich sagen, also Sainz hatten wir ja gerade schon, also der hat jetzt wirklich sich anscheinend mit seinem Williams-Auto akklimatisiert. Finde ich auch ganz spannend, weil bei beiden haben wir oder wurde auch generell viel geredet, ne? Sainz und Hamilton Anfang der Saison, wer macht's besser? Vor allem war ja interessant, weil Sainz ja der Vorgänger von Hamilton bei Ferrari war. Und beide, finde ich, haben ungefähr zum gleichen Zeitpunkt der Saison die Lücke zum Teamkollegen eliminiert, ja. Also Hamilton ist ja auch jetzt erstmals in dem Singapur in der Quali, oder ich weiß nicht, ob es erstmals war, aber sehr selten auf jeden Fall diese Saison, dass er sich vor Leclerc qualifiziert hat. Und auch im Rennen hat er ja jetzt zumindest nicht schlechter ausgeschaut. Sainz ebenso. Tsunoda muss man, und deswegen sage ich das jetzt alles so ausführlich, Tsunoda muss man halt immer noch ein bisschen eingestehen, auch wenn es jetzt wirklich langsam knapp wird in dieser Saison, dass er ja auch viel später erst zu Red Bull hochgezogen wurde, ne? Also gut, viel später nicht, aber diese zwei Rennen eben, ne, diese ersten zwei, die Lawson fahren durfte. Und ja, dann und ist
die ganze Vorbereitung, das darfst du nicht unterschätzen.
Genau, dann ist Yuki Tsunoda kalte Wasser geschmissen worden.
Alle anderen durften sich mit ihren neuen Teams ja vorbereiten, ja. Testfahrten machen und so, und Tsunoda halt gar nicht.
Der hat die Vorbereitung gemacht für sein Racing Bull Cockpit eigentlich, ja. Und dann hieß es plötzlich, ja, weißt du was, komm rauf, jetzt ist der Japan Grand Prix, ist doch toll für dich, mach mal, ne? Und da war, hat er sich natürlich
Idee,
gefreut.
So ein Scheiß.
Ja, wollte er natürlich seine ganze Karriere lang so haben. Und das kann man auch verstehen, aber ja, in der fairen Welt würde man jetzt auch sagen, weißt du was, ohne Druck jetzt bis Ende der Saison, klar, Druck ist in irgendeiner Form immer da, denn es ist immer noch Red Bull, aber das gestehen wir dir zu und lassen keine Diskussionen aufkommen jetzt erstmal nach außen. Unter Lauren Mackies, finde ich, ist das auch so, unter dem Vorgänger Christian Horner, weiß jetzt nicht, ob es an ihm lag, aber da gab es dann immer mal wieder mehr Personaldiskussionen. Das wurde nicht so richtig eingefangen. Sei es wie sei, ich gebe ihm trotzdem nur 4 Punkte, weil das zu wenig ist, aber wir sagen es immer wieder. Ich hoffe trotzdem, dass er nochmal die Kurve kriegt. So langsam sehe ich es aber nicht mehr kommen. Quali vor allem war nicht so toll. 13. dann nur, dass das dann im Rennen nur bedingt nach vorne geht, kann ich auch verstehen. Ja, und Max Verstappen, dem liegt das Auto natürlich, ja. Ob das jetzt auf ihn hin optimiert ist oder nicht, ist dann auch erstmal sekundär. Der liefert konstante Top-Leistungen ab, so wie wir es eben von ihm als Elitefahrer gewohnt sind und kennen und lieben. Und hat aber nach vorne trotzdem keinen Stich gegen Russell gemacht. Kann man jetzt davon halten, was man will. Ich gebe ihm vor allem deswegen 9 Punkte, nicht weil er schlechter gegen Russell abgeschnitten hat, sondern weil er den Start nicht gut hinbekommen hat. Denn da hätte er vielleicht nochmal dieses 10 von 10 Ding rausholen können. Denn ich glaube schon, dass der Red Bull insgesamt, ja, er ist schwer zu fahren und Max Verstappen meckert die ganze Zeit. Ich glaube aber, Max Verstappen, der meckert auch ab und zu mal bei Fahrfehlern, die er zugegebenermaßen so gut wie nie macht. Aber auch da war einer dabei. Liegt sicherlich auch am nicht einfach zu fahrenden Auto. Aber da markiert er dann schon mal richtig, ne? Also er schippst doch schon wie so ein Rohrspatz. Ist immer ein bisschen schwierig dann zu sehen, wo sozusagen dann der Fehler anfängt und wo dann das zickige Auto aufhört, will ich aber gar nicht überbewerten. Die 9, die steht ganz bombenfest, ja, und drüber für mich hätte es halt irgendwie ein bisschen näher an Russell sein müssen. Aber auch da schwierig zu sagen, wie gut der Mercedes wirklich war. Wie gesagt, die Formel 1 hat so viele Facetten, das ist punktuell pro Rennen nur ganz schwer auszumachen und dann muss man es eben auf eine Saison sehen. Auf jeden Fall ein tolles Rennen von ihm und ich bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht, denn es war ja auch sein Problemrennen. Noch nie dort gewonnen, hat immer wieder ja Schwierigkeiten gehabt, auch vor allem in den letzten Jahren. Und dementsprechend ist ja so ein zweiter Platz fast schon wie ein Sieg zu werden. Naja, ist jetzt zu viel gesagt, aber
fast.
Auf jeden Fall nicht verkehrt, ja. Also ich glaube,
auf jeden Fall sich vor seinem WM-Kontrahenten platziert.
Das ist erstmal wichtig, das Wichtigste, ne? Ja. Auch wenn die Chance relativ gering ist, dass er da noch in den WM-Kampf eingreift. Aber wer weiß.
Sie ist größer als null.
Das auf jeden Fall.
Sehr gut. Und solange das der Fall ist, dann kämpft er auch drum und wird das Ding so lange wie möglich offen halten wollen. Ganz kurz, ich sehe das wertungstechnisch ganz identisch wie du. 9 Punkte für Verstappen, 4 für Tsunoda tatsächlich. Ich habe dem nicht wahnsinnig viel hinzuzufügen. Ich versuche es trotzdem mal bei Verstappen. Ja, kleiner Makel eben, dass er die Pole nicht geholt hat. Ich denke, die wäre drin gewesen in seinem Auto. Was ich da ein bisschen merkwürdig fand, ist, dass er dann eben, was 2-3 Kurven vor Schluss die Runde mehr oder weniger aufgegeben hat. Ja, klar, er hatte da ein bisschen dieses Problem mit Norris vor ihm und Dirty Air und so weiter. Aber warum zieht er dann nicht einfach komplett durch und schaut mal, was bei rumkommt? Weiß ich nicht, ob's nicht vielleicht sogar gereicht hätte. Er hatte halt das Gefühl, dass er behindert wurde und hat sich dann da so ein bisschen bockig gestellt und Lando Norris da auch angegriffen. Weiß ich nicht.
Das fand ich auch ein bisschen seltsam, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ja. Zwei Zehntel waren es übrigens fast am Ende auf Russell, also...
Ja, er war aber bis drei Kurven vorher war er, glaube ich, vorne sogar. Also er lag eigentlich in Führung, war auf Pole-Kurs und naja, wir werden es nie erfahren, auf jeden Fall, ja.
Wahrscheinlich nicht.
Ich glaube nicht, dass Lando Norris da eine Schuld trifft. Ja, er war relativ weit vorne. Dass man das vielleicht ein bisschen spürt, glaube ich schon, aber Lando Norris hing dann dem Verstappen im Rennen, ja, die ganze Zeit im Nacken. Ging auch irgendwie, ja. Also, ja, schwer zu sagen. Keine Ahnung. Also, ich denke, Paul wäre drin gewesen. Das gibt schon mal einen kleinen Punktabzug auf jeden Fall. Und ja, wie er sich dann da im Rennen präsentiert hat, das war eigentlich spitze, ja. Trotz den Problemen im Auto hatte eigentlich Norris nie eine wirkliche Chance, da ranzukommen oder vorbeizukommen. Er war ja die ganze Zeit dran. Das Risiko beim Start mit den weichen Reifen finde ich eigentlich gut. Lege ich ihm eher positiv, sage ich mal so. Ja. Er hat was riskiert. Wir wissen, die schmutzige Seite in Singapur ist tatsächlich ein großer, großer Nachteil. Also all die Piloten, die auf der ungeraden Seite standen, also 1, 3, 5, 7 und so weiter, die hatten eigentlich gute Starts, auch Lando Norris, zu dem wir gleich kommen. Ja, Max Verstappen als Zweiter hatte da auf jeden Fall einen Nachteil, den hat er versucht zu kompensieren, indem er auf Soft losgefahren ist, wollte da eben was anderes probieren, ist nicht ganz aufgegangen, das Risiko leider, und er war dann auf den soften Reifen da wirklich auch langsamer als George Russell auf den Mediums, das fand ich dann überraschend. Larum, ich glaube, an George Russell führte an diesem Rennwochenende dann am Ende des Tages kein Weg vorbei. Mit einem bisschen mehr Glück im Qualifying hätte es vielleicht für Verstappen klappen können, aber hat nicht ganz hingehauen. Auf jeden Fall war es wirklich eine sehr gute Leistung. 9 ist das ist da auch, glaube ich, völlig in Ordnung. Die 4 bei Yuki Tsunoda, du hast schon eine ganze Menge gesagt. Ich würde da nur noch gerne anfügen, dass er einen der schlechtesten Starts hatte. Von 13 auf 17 ist er da gefallen. War da mitten im Getümmel, das kann schon mal passieren. Er war aber dann auch so kritisch und hat gesagt, das war wahrscheinlich sein schlechtester Start in der Formel 1 ever. War nicht ganz happy und naja, dann war sein Rennen eigentlich auch schon besiegelt. Er hing die ganze Zeit da über im DRS-Train drin und konnte nicht viel ausrichten. Rang 12 am Ende ist dann einigermaßen versöhnlich, aber Punkte wären ihm sicher lieber gewesen, wären seiner Teamführung auch lieber gewesen. Mehr Punkte bei uns wären ihm sicher auch lieber gewesen. So gibt es halt nur 4.
Ja, also eine oder zwei kurze Ergänzungen noch. Yuki Tsunoda hat auch wirklich tatsächlich gesagt, dann nach dem Rennen, das war die schlechteste erste Runde, die er je hatte. Er hat gesagt, er hat so viele Positionen verloren, hatte einfach keinen Platz. Und jedes Mal, wenn er versucht hat, war da ein anderes Auto. Das hat ihn wirklich angefressen. Denn er hat gesagt, die Pace war eigentlich da. Ja. Er hat gemeint, er war eigentlich wirklich schnell. Es hat sich gut angefühlt, aber es hat halt nichts gebracht.
Eigentlich.
Ja, ich versuche mir jetzt mal wirklich zu glauben, weil wir wissen, Singapur haben wir jetzt schon mehrfach darüber gesprochen, was das für eine Strecke ist. Du kommst halt schwer vorbei und dann, ja, ist natürlich irgendwo auch seine Schuld, ne, wenn er da Pech gemischt mit, aber auch tatsächlich dann eigenes Verschulden, denn im Start hat man schon zu guten Stücken auch selber in der Hand, ja. Er ist, wie gesagt, ja auch, ich darf jetzt nichts Falsches sagen, von welcher Seite ist er gestartet? Näher von der Dreckigen sogar, ja.
Gut, 13. Nee, ja, nee, doch, 13. Ungerade. Ist eigentlich ungerade. Ist die saubere
stimmt,
Seite.
Ungerade, stimmt, da ist die saubere Seite. Ja. Also,
da wiegt der schlechte Start noch ein bisschen schwerer.
Ja, und er hat neue Softreifen gehabt. Verstappen übrigens gebrauchte Softreifen am Start. Also keine Ahnung, was das ausmacht. Ich weiß bloß, dass Alonso auch auf gebrauchten Softreifen gestartet ist. Und der war dann auch auf der geraden Startreihe. Schau mal, Doppelcheck. War das so?
Check.
10.
P10, ja. Also ja, auf so der schmutzigen.
Aus. Zweite Ergänzung noch kurz zu Verstappen. Er hatte ja noch diese Downshift-Probleme beim Runterschalten. Da hat er selber noch gesagt, also das hatte dann zur Folge, dass ihn geradezu diese Bremszonen reingedrückt hat. Also sprich, da ist er dann...
Untersteuern wie Sau, ne?
Ja, genau. Also das war sicherlich nicht einfach. Und er hat gesagt, selbst mit perfekter Balance, die er dann dementsprechend nicht hatte, ist das Überholen hier schwer. Und er hat dann auch selber gesagt, P2 ist wohl das Maximum gewesen. Ja. Und dann hat er sich gerade noch so mit letzter Kraft gegen Norris verteidigen können. Also war wirklich eine tolle Leistung. Nicht, dass es falsch rüberkommt. Das ist alles, was ich dazu sagen möchte. Und dann springen wir mal zu Ferrari. 298 Punkte, 8 Pünktchen vor Red Bull. Also wenn der Yuki nochmal in Form kommt, ja, wenn der Yuki nochmal in Form kommt, da geht vielleicht noch was für die Bullen. Also Charles Leclerc 7. in der Quali und 6. im Rennen und Lewis Hamilton 6. in der Quali und 6. im Rennen. Ich gebe beiden 8 Punkte. Einige von euch werden jetzt sagen, ist zu viel. Ich bin der Meinung, wir haben hier zwei absolute Top-Fahrer und einen Lewis Hamilton, der inzwischen auf dem Niveau von Charles Leclerc operiert. Also da bin ich auch mal gespannt, ob er, naja, vielleicht bis zum Ende der Saison oder nächste Saison, auch da wird es ja dann wieder ein anderes Auto sein, deswegen kann man das so auch nicht weiter projizieren, aber vielleicht ist er ja dann sogar besser, wer weiß es schon. Ist wie gesagt seine erste Saison im Ferrari, deswegen finde ich das schon alles sehr, sehr stark. Aber wie gesagt, zwei ungefähr gleich starke, sehr, sehr starke Fahrer, von denen wir auch wissen, dass sie mit vielen, vielen Top-Fahrern schon die Cockpits geteilt haben, auch Charles Leclerc. Und das will schon was heißen, wenn da nicht mehr nach vorne geht. Ne? Also das liegt definitiv im Auto. Man muss jetzt fairerweise auch sagen, die beiden waren ein Zehntel weg von Lando Norris zum Beispiel in der Qualifikation. Zumindest Lewis Hamilton, also Leclerc war ja nochmal ein Zehntel dahinter, aber es zeigt, dass der Ferrari schon was kann. Ja? Also nicht genug, aber er ist jetzt auch kein Katastrophenauto aktuell in Singapur, aber auch da wieder, es bringt dir halt nichts, wenn du im Quali-Trim ein Zehntel langsamer bist und in den Long-Runs kann ich es euch jetzt nicht genau sagen. Ich weiß bloß, dass Leclerc die Pace von Piastri weitgehend mithalten konnte, auch gegen Ende des Rennens. So ganz zum Schluss ist er dann abgefallen. Ja, deswegen bin ich versucht zu sagen, dass sie wirklich eine relativ gute Leistung gezeigt haben, auch wenn es das Ergebnis nicht spiegelt. Also deswegen die 8, das ist jetzt das Erste. Und zweitens, warum beide die gleiche Note? Ja, Leclerc hat sich ja dann mit einem Superstart nach vorne geschoben und Hamilton dann zugegebenermaßen mit ein bisschen Glück auch, dadurch, dass hinten so viel Platz war, dann seinen sehr, sehr späten Stop gemacht, wo er dann auf Softs gegangen ist und dann diesen Superstint nochmal hinlegen konnte. Mhm. Leclerc aufgeschnupft hatte und dann eigentlich an Antonelli fast schon vorbei war und dann war die Bremse hin. Kann er auch nicht wirklich was dafür. Sah spektakulär aus. Ich würde es jetzt aber insgesamt nicht höher werten als Leclerc. Die hatten beide so ihre Kämpfe zu schlagen und dementsprechend kommen wir dann halt in meinem Fall bei 8 Punkten bei beiden raus. Ich würde mich sehr freuen, wenn da mal irgendwie Pleiten, Pech und Pannen ausbleiben würden bei Ferrari.
Ja, da müssen wir fürchterlich noch bis zur nächsten Saison warten. Also kurz vorweg, ich gebe beiden auch die gleiche Punktzahl, aber einen weniger als du von mir kriegen, Lewis Hamilton und Charles Leclerc 7 Punkte. Es ist ja immer noch gut, ne? Es war ein gutes Wochenende fahrerisch. Kann man das schon machen? Du hast schon richtig gesagt, beide hatten so ihre Aufs und Ups. Lewis Hamilton dann am Ende wirklich cool mit diesem Risiko und mit dem schnellen Stint, der sich beinahe ausgezahlt hätte. Aber wenn da die Bremsen nicht halten, machst du auch nichts. Wie er dann da gefahren ist, auch da habe ich Footage mittlerweile gesehen, er hat dann wirklich sehr, sehr wohlwollend die Streckenbegrenzungen interpretiert und ist da einfach so gerade gefahren, wie er nur konnte. Verstehe ich einerseits, er wollte da kein unnötiges Risiko eingehen zu crashen, andererseits verstehe ich dann auch einen Alonso, der dann gewütet hat und sagt so, ja komm, bloß weil dem jetzt die Bremsen kaputt gehen, kann er doch jetzt nicht überall jede Kurve abkürzen. Irgendwo die Wahrheit.
Alonso hat es auch so gemacht, glaube ich.
Alonso hätte es mit Sicherheit so gemacht, ganz klar.
Es ging ja da noch um Punkte und ich glaube, das hätte er sich auch noch rausquetschen wollen. Also, aber ich kann es auch verstehen. Also es war grenzwertig. Im Endeffekt hat er dafür aber auch keine Strafe gekriegt und auch Ferrari.
Track Limits dann schon.
Genau, aber halt nicht dafür, dass er nicht in die Box gefahren ist, das Auto abgestellt hat. Das wollte ich damit sagen. Ferrari hat auch nichts gesagt, glaube ich.
Nee, wüsste ich jetzt auch nicht, aber Fakt ist, und da verstehe ich, wie gesagt, den Alonso hätte oder wäre Hamilton so gefahren, dass er auf der Strecke geblieben wäre, hätte er natürlich noch viel mehr Zeit verloren, weil dann hätte er viel mehr Tempo rausnehmen müssen, um die Kurven rumzukommen. Dann hätte ja der Alonso ihn auch auf der Strecke geschnappt, darum ging es ihm ja sicher. Ja. Ne? Durchwachsen, aber was mir mehr Sorgen macht, und da will ich jetzt auch gar nicht zu viel über die Fahrer und deren Leistung sprechen in Singapur, was mir viel mehr Sorgen macht, hast du schon gesagt, nur noch 8 Punkte liegt Red Bull dahinter als de facto Einmann-Team und wir waren uns ja eigentlich zur Sommerpause sicher, dass der Ferrari das zweitbeste Auto sein würde, vielleicht noch ein bisschen nach vorne angreifen und vielleicht den McLaren einheizen. Ja, Pustekuchen, deren Upgrades oder die großen Upgrades haben wirklich nicht viel gebracht. Stattdessen entwickelt Red Bull heiter weiter, Mercedes auch und beide laufen denen jetzt, was die Performance im Auto angeht, ja wirklich den Rang ab. Und ich sehe es schon kommen, dass Ferrari dann nur noch auf Rang 4 die Saison beendet und das wäre dann wirklich eine große, große Klatsche. Ja. Da kann es nur besser werden. Ich glaube, es heißt jetzt irgendwie durchhalten. dieses Jahr noch einigermaßen mit Anstand zu Ende bringen und dann, wie immer bei Ferrari, darauf hoffen, dass das nächste Jahr besser wird, oder?
Ja, es gab ja mindestens eine Nullnummer bei Ferrari, Sandford war, und ich glaube, es gab noch
in China wurden sie beide disqualifiziert.
Genau, und ich bilde mir ein, vielleicht noch ein weiteres zumindest, wo noch, ja, müsste ich nochmal schauen, aber auch das darf man nicht vergessen. Wobei, wie gesagt, Red Bull ist insofern auch eine 50% Nullnummer in jedem Rennen der zweite Fahrer es nicht hinbekommt, aus welchen Gründen auch immer. Ja, ja. Schauen wir mal Mercedes vorbei. Die sind jetzt auf Platz 2, 325 Punkte, dementsprechend 27 Punkte vor Ferrari. Das ist schon halbwegs bequem, wenn man so schaut, wie schwer sich Ferrari tut, überhaupt Punkte zu sammeln. Ja. George Russell, Pole Position, erster Platz. Also wirklich tipptopp. Kimi Antonelli, vierter in der Quali und fünfter im Rennen. Und ich gebe natürlich Russell 10 Punkte. So sehe ich das zumindest, dass da ein natürlich davor gehört, ja. Und Andrea Kimi Antonelli kriegt 8 Punkte. 8 Punkte deswegen, weil er schon natürlich insgesamt eine ganze Ecke hinter Russell performt hat insgesamt. Das kann man jetzt aber insofern nicht negativ auslegen, weil er ja noch ein Rookie ist und George Russell wirklich für mich einer der Top-Fahrer im aktuellen Grid ist, ist dementsprechend auch gar nicht bös gemeint in dem Sinn. Ja? Also 9 Punkte hätte ich ihm aber gegeben, wenn er noch 1-2 Plätze weiter vorne gelandet wäre. Ne? Dazu hätte er sich vielleicht irgendwie auf Platz 3 oder sogar 2 qualifizieren müssen, wobei dann hätte er auch die 10 fast erreicht. Aber wie gesagt, dieses Fünkchen zur 9, das hat mir in dem Fall ein bisschen gefehlt. Aber dass er jetzt in Singapur gut aussieht, das wundert mich gar nicht so sehr. Er kommt mit so langsamen Kurven sehr gut zurecht. Hat er ja auf der einen oder anderen Strecke auch gezeigt. Mir ist ja generell eigentlich, wenn er mit dem Auto sich wohlfühlt, auch sehr nah an Russell dran, Emma. Das darf man auch nicht unterschätzen. Und man kann es immer nur wieder betonen. Ich glaube, beide werden immer noch ein bisschen unterschätzt. Also Russell ist natürlich die klare Nummer 1. Ich glaube, das wird niemand in Frage stellen bei Mercedes. Aber ich glaube, viele sehen auch noch Russell noch als nicht so wirklich in der aktuellen Top-Riege angekommen. Ja? Und das ist meiner Meinung nach nicht so. Ja? Und Antonelli, wie gesagt, der ist schon extrem nah dran. Und das muss man auch erstmal in seiner ersten Saison schaffen mit jetzt inzwischen 19 Jahren bei so einem Fahrer, der auch einen Lewis Hamilton, siebenfachen Weltmeister, sehr oft hat alt aussehen lassen, muss man einfach so sagen. Vor allem in der Quali und vor dem Hintergrund Platz 4 versus Platz 1, das ist schon gar nicht so verkehrt. Ich bin sehr gespannt, wie sich Antonelli weiterentwickelt, denn eins darf man auch nicht vergessen. So die Entwicklung von Formel-1-Fahrern, die ist ja nicht linear. Man kann jetzt nicht sagen, okay, der ist jetzt schon irgendwie auf, keine Ahnung, Superfahrerniveau, absolutes Topniveau fehlt noch und das ist jetzt auf jeden Fall in den nächsten 2 Jahren dann soweit. Also es gibt ja welche, die performen dann schlechter, weil das neue Auto irgendwie nicht passt oder weil sie dann sich nicht fokussieren, weil es irgendwie zu früh zu viel Ruhm irgendwie ist, weil sie sich dann mit Werbeverträgen irgendwie rumschlagen und so weiter und so fort. Auch da wurde ja so wie wir, ja, schön wäre es, ja. Naja, aber bei Antonelli hieß es ja auch vor kurzem mal, ne, er soll sich mehr aufs Fahren konzentrieren. Das hat ihm Nico Rosberg geraten. Also ich glaube aber, da hat er die richtigen Leute um sich und ich bin sehr gespannt, wie er sich da weiter schlägt. Und auch bei Russell, wie gesagt, wenn der Mercedes nächstes Jahr eins der 2 Top-Autos ist und die 2-3 Top-Autos ungefähr halbwegs beieinander sind, ich glaube, dann fährt Russell auch zuverlässig um die Weltmeisterschaft.
Sehr schön, ja.
Langes Plädoyer jetzt.
Alles gut, wir sind uns komplett einig, was die Punkte angeht. Auch von mir die einzige 10 heute für George Russell, die hat er sich wirklich sehr verdient. Antonelli kriegt auch von mir die 8 und du hast da sehr viel schon gesagt. Möchte anfügen, dass wir ja schon tatsächlich seit langer, langer Zeit glühende Fans der Leistungen von George Russell sind. Also, na, was Charakter angeht und Sympathie, da kann man gerne drüber diskutieren. Das mag nicht jeder. Ich finde ihn, ganz cool, aber das tut ja nichts zur Sache. Seine Leistungen sind tipptopp und das honorieren wir auch schon mittlerweile, glaube ich, kann man sagen, seit Jahren. Und mittlerweile ist es so, dass einige andere jetzt auch auf den Zug aufspringen, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ich habe jetzt dieser Tage nach dem Singapur Grand Prix vermehrt auch in der englischsprachigen Presse gelesen, ja, ob denn die Saison von George Russell gerade unterschätzt wird und er fährt doch so super und die schaut euch mal die Platzierungen an und so. Also ich glaube, der Groschen fällt da beim einen oder anderen. Vielleicht auch in unserer Community. Wir haben es euch von vornherein gesagt, ja, der Russell ist echt ein guter, ein großer. Man mag halten von ihm, was man möchte, aber fahren kann der Junge. Und er nutzt wirklich jede Gelegenheit, die sich ihm bietet, ganz wie ein Max Verstappen. Deswegen haben wir in der Highlights-Episode auch diesen Vergleich aufgemacht, wo auch der ein oder andere in der Community sich so ein bisschen dran gestört hat. So, was, der ist doch nicht so schnell wie Verstappen. Und wir haben ja auch nicht gesagt, dass er so schnell ist, aber so gut, ja, was die Chancenverwertung angeht. Und immer dieser Kampfgeist, alles rausholen, was drin ist. Wenn das Auto einen Sieg erlaubt, dann holt er ihn halt auf jeden Fall. Und zwar zuverlässig, fehlerfrei und jedes Mal. Das ist schon auf jeden Fall ganz, ganz großes Champion-Format. Und
er lässt ja auch nicht hängen, ne? wenn das Auto halt in vielen Wochenenden dann nicht so performt. Er ist immer...
Ja, dann wird er halt Vierter oder Fünfter, aber genau. das ist dann halt das Maximum und das weiß das Team auch, ne? Das ist für eine Mannschaft, so eine Benchmark ist auch immer sehr viel wert. Das hat der Briatore zum Beispiel gesagt, als er dann mitten in der Saison überlegt hat, wen er da jetzt noch alles ins Cockpit setzen könnte. Er braucht neben Gasly dann noch wirklich eine zweite Benchmark, um zu evaluieren, wie gut denn das Auto eigentlich ist. Das hat Mercedes mit einem Russell auf jeden Fall. Man kann davon ausgehen, so schnell wie der Russell fährt, so schnell ist das Auto halt und sowas brauchst du als Team immer. Das ist super gut. Bei Antonelli hast du auch schon sehr vieles gesagt, da stimme ich mit allem überein. Ich würde noch gern einwerfen, dass er eigentlich noch hätte besser performen können im Rennen. Denke ich, was die Platzierung angeht, er ist da nur so ein bisschen zwischen die Ferrari geraten in den Kampf und bis er dann da draußen war, hat er schon viel Zeit verloren. Also ja, mit einem besseren Start wäre mehr drin gewesen, aber wir dürfen nicht vergessen, er startete auch genauso wie Verstappen auf der schmutzigen Seite. Und das hat ihn dann direkt einen Platz gegen Norris gekostet und ja, und gegen Leclerc, glaube ich, ne? Da hat er auch noch einen verloren, ziemlich früh in der ersten Runde, auch am Start, irgendwie sowas.
Ja, also Leclerc ist an Norris vorbeigegangen oder an Antonelli. Ja.
Genau, und das war dann halt ausschlaggebend, glaube ich, dass er da im ersten Stint zumindest da festhing und ja, hat ein bisschen gedauert, bis er eben vorbeikam. Das hat ihm sein Rennen ein bisschen verhagelt, aber ich glaube, ein fünfter Platz ist trotzdem sehr, sehr ordentlich und du hast es schon gesagt, er ist mehr oder weniger am Beginn seiner Reise und er wird sich noch sehr, sehr gut entwickeln, wenn er denn im Team bleiben darf und das darf er und er hat mit Toto Wolff ja wirklich einen ja, sehr erfahrenen und fähigen Teammanager am Start, sage ich mal, der wird ihn dann schon ordentlich führen.
Tja, und dann sind wir jetzt bei McLaren angekommen. Wir sind ja auch schon tatsächlich in der Episode ziemlich weit vorangeschritten, was die Zeit angeht.
Ja,
aber
wir können uns nicht kurz fassen.
Wir nehmen uns auch gerne mal ein bisschen ausführlicher Zeit, denn Leute, die so 10, 15 Minuten Videos anschauen, die werden eh nichts draufklicken. Und hier geht es echt darum, einfach mal so ein bisschen aufzuarbeiten, warum, wie, welcher Fahrer performt hat. Und es ist für uns auch dann wichtig, dass ihr das nachvollziehen könnt. Denn wenn ihr euch sozusagen, also wenn ihr die Geduld habt und die Nerven, euch das über die Saison anzuschauen, was wir so von uns geben, dann werdet ihr merken, das sind keine Schnellschüsse, sondern wir stehen auch zu unserer Meinung und wir ändern die aber auch, wenn wir merken, da passiert irgendwas, was in eine andere Richtung geht. Also wir versuchen das wirklich so objektiv und tiefgehend wie möglich zu analysieren. So, jetzt aber, McLaren, 650 Punkte, doppelt so viele wie Mercedes, das sagt auch schon alles aus, verdientermaßen. Konstrukteursweltmeister 2025, nachdem sie letztes Jahr, da fehlen ihnen nur 16 Punkte dazu, 666 Punkte am Ende der Saison auf dem Konto hatten, das werden sie auf jeden Fall und mit ziemlicher Sicherheit, also diese Saison auf jeden Fall noch schlagen und mit hoher Wahrscheinlichkeit schon in Texas dann. Selbst wenn nur ein Auto ins Ziel kommt, das würde mich schon schwer wundern, wenn da die Marke nicht gebrochen wird. Lando Norris, Fünfter in der Quali, Dritter im Rennen und Oscar Piastri, Dritter in der Quali, Vierter im Rennen. Ich gebe Lando Norris 9 Punkte, habe ich auch ein bisschen überlegt, ob es nicht doch 8 werden sollen und dann bei Piastri sind es 8, also ich sage mal Folgendes, der McLaren war nicht das schnellste Auto an dem Wochenende. Das war dann wahrscheinlich doch mit ein bisschen Vorsprung der Mercedes, wobei George Russell soll die 10 von 10 nicht schmälern. Ich glaube, es war nicht sehr viel, was das ausgemacht hat, aber er hat das wirklich super kontrolliert und auch, darf man nicht vergessen, er hat das Auto fast weggeschmissen in den Practice-Sessions. Da hat er wirklich große Probleme gehabt in dem einen oder anderen, der einen oder anderen Kurve. Das hat sich im Rennen dann überhaupt nicht mehr gezeigt. Ja? Also da war er absolut souverän. Schön zu sehen. Und ja, Norris, der hat es irgendwie nicht auf die Kette bekommen. Wenn man mal anschaut, die zwei Q3-Quali-Runden, die schnellen von Russell, das, wie gesagt, mich hat es erinnert an die 2021er Quali-Runde von Max Verstappen in Jeddah, wo das Auto aber am Ende gecrashed hat. Der war wirklich absolut am Limit und da hat auch Fernando Alonso, der gerade interviewt wurde, auf den Screen damals geschaut und hat gemerkt, so, okay, was passiert da denn gerade? Ja, also das sagt schon einiges aus. Also so ein bisschen in die Richtung ging's. Norris hat es eben nicht hinbekommen, ja, und ist dann auch im Vergleich zum Teamkollegen in der Quali ein bisschen schlechter unterwegs gewesen und wie gesagt, dann dementsprechend nur Fünfter geworden, Piastri dann Dritter, aber das hat er mit dem Superstart dann im Grunde schnell wieder hingebogen, beziehungsweise super war der Start eigentlich gar nicht, weil Leclerc ihn ja kassiert hatte, aber er hat sich dann, das war Piastri, ne, glaube ich, bevor ich mich jetzt hier verrenne.
Nee, nee, Norris ist von 5 auf 3 vorgefahren, genau, und der Piastri ist von 3 auf 4 zurückgefallen am Start. Ja, ja. Hat eigentlich nur gegen Norris dann verloren.
Genau, genau. Ja, stimmt. Und Leclerc, genau, da habe ich Quatsch erzählt, Leclerc hat, ist an Hamilton und Antonelli vorbei. Ja. Also es hat nichts mit dem McLaren zu tun, ja. Genau, also, sei es wie es sei, im Vergleich zu Piastri hat er aber gut ausgeschaut dann, was das Rennen angeht, und hat dann auch die Pace kontrolliert, wenn man es vergleicht mit Piastri. Also hinten raus, wie gesagt, ist Piastri, haben wir in den Highlights auch schon aufgearbeitet, noch recht deutlich an Norris rangekommen. Der wurde aber von Verstappen aufgehalten, der mit seinen Downshift- und Bremsproblemen zu kämpfen hatte. Hat, und da will ich Norris aber auch keinen Strick draus ziehen und deswegen dann doch die 9 Punkte, nichts daran geändert, dass es halt schwer zu überholen ist in Singapur, und es ist halt Max Verstappen. Ja. Und da passt du als, gerade als Lando Norris, glaube ich, mal doppelt und dreifach auf, ja, dass du da nichts falsch machst. Weil in dem Moment, wo sich Verstappen und Norris rauskegeln, hat Piastri mehr oder weniger die Meisterschaft für sich entschieden. Ja. Also das hätte auf gar keinen Fall passieren dürfen. Natürlich jetzt auch noch der Elephant in the Room, das, was wir auch in den Highlights schon ausführlich besprochen haben, nochmal kurz abgefrühstückt, Beschreibung und alles weitere, dann bitte auf die Highlights klicken, ja, damit es hier nicht noch komplett ausartet. Dieses Manöver in der ersten Runde von Norris gegen Piastri und Verstappen, da hätte er vielleicht dann auch noch Verstappen dann kurz danach kriegen können. Das ist schon okay. Also das war ultra hart. Er muss diese Lücke irgendwie dann auch suchen und reinstechen. Er ist natürlich sehr spät auf der Bremse gewesen, aber das muss er dann auch. Das ist aber normal. Macht Max Verstappen so, macht Lewis Hamilton so und Fernando Alonso. Daniel Ricciardo war sehr bekannt dafür. Der hat auch schon mal 3 Autos in einer Kurve so überholt, ja.
Kann man also machen.
Das kann und muss man machen, wenn man Weltmeister werden will. Das ist ja auch das, was ihm immer vorgeworfen wird. Wenn er Weltmeister werden will, dann muss er solche Sachen machen. Und jetzt macht er sie, dann ist es auch wieder nicht recht. Ah ja, die meisten, muss ich aber auch nochmal einschränkenderweise dazu sagen, stören sich, glaube ich, auch eher daran, dass es halt die Papaya-Rules gegen die Papaya-Rules verstoßen würde. Ich weiß nicht, ob sich da McLaren nicht ein Eiensnest gelegt hat. Ich glaube, bisher haben sie es gut gemanagt. Ich finde auch, dass sie es richtig gemacht haben jetzt in dem Rennen, dass sie da jetzt nicht irgendwie Positionstausch gemacht haben und jetzt gesagt haben, hey Piastri, du darfst wieder vorbei. Auch muss ich sagen, ist es auch anders als in Monza. Wir erinnern uns, in Monza hieß es ganz klar, Norris war vorne gelegen. Man hat ihm gesagt, willst du zuerst stoppen? Man hat gesagt, nee, ist schon okay, aber ich will halt den Undercut halt nicht. Und am Ende war er hinter Piastri, dann haben sie es korrigiert. Müssten sie nicht machen, haben sie gemacht. War im Sinne sozusagen dessen, was bei das Framework ist bei McLaren okay, auch wenn sich viele daran gestört haben, das ist meine Meinung. Das war aber eine andere Situation. Und ich finde auch, dass Norris genug Platz gelassen hat. Es war nicht viel Platz. Aus meiner Sicht war es nicht ganz vergleichbar, aber von der Art und Weise, wie nah sie beieinander sind, auch ähnlich wie letztes Jahr in Monza, wo Piastri auch, der hat nicht so spät gebremst, aber der war ungefähr auf der gleichen Höhe wie Norris in der Kurve, ja, bei dem Manöver, das er da gemacht hat gegen Norris. Und wenn Norris da nicht ein bisschen mehr Platz gelassen hätte, als das, oder wenn Norris den Platz nicht gelassen hätte, dann hätte es da vielleicht auch gekracht. Unterschied ist, dass halt da keine Bande da ist, ne? Mhm. So sehe ich das zumindest. Insofern, ich hätte es genauso argumentiert, und das will ich eigentlich damit sagen, wenn Piastri dieses Manöver gegen Norris ausgepackt hätte. Hätte mich dann insofern ein bisschen genervt oder geärgert, als dass die WM dann nicht so spannend wäre, weil dann Piastri wieder ein paar Punkte weiter weg wäre. Aber sei es wie es sei, ich bin damit okay, und ich bin auch ganz froh, dass jetzt zumindest die Lücke ein bisschen kleiner ist, denn ich freue mich auf einen spannenden WM-Kampf hoffentlich. Und ob das jetzt am Ende Norris oder Piastri sind, ist der vom Titel grüßt sozusagen, ist mir relativ gleichgültig, muss ich ganz ehrlich sagen. Beide sind tolle Fahrer und ich würde mich für Norris oder Piastri, glaube ich, gleich freuen.
Na, ich glaube auch. Und ergänzend dazu hätte Verstappen genau das gleiche Manöver gebracht wie jetzt eben Norris im Rennen.
Keiner
hätten alle gefeiert dafür oder hätten alle gesagt, ja, ist halt Max Verstappen, der fährt halt so, muss man hinnehmen. Also
und darum ist er Weltmeister, das würden die meisten sagen. Genau,
genau, ja. Ganz genau. Das wird dann schon jetzt gerade auch sehr, sehr heiß gekocht aufgrund eben der teaminternen Konstellation und so. Ja. Wer wird kein Schwein danach irgendwie schreien, wenn es vorbei ist, glaube ich.
Glaubst du eigentlich, dass überhaupt irgendjemand was sagen würde, wenn Piastri nicht gefunkt hätte, dass ihn das wurmt?
Ja, ich denke schon. Ich meine, der Kontakt war ja da, das sah ein bisschen unglücklich aus, aber es war alles im Rahmen und es ist ja nichts Fieses passiert. Den größten Schaden hat Norris ja selber gehabt, am Auto zumindest. Immerhin hat er die Position gewonnen. Wie auch immer, wir haben sie ausführlich schon besprochen. Meine Punkte zu den beiden noch abschließend. Ich gebe ganz genau wie du 9 für Norris, 8 für Oscar Piastri. Die 9 für Norris eben hauptsächlich, weil er das Qualifying nicht hinbekommen hat. Das ist das, was ihm zu 10 gefehlt hat, meiner Meinung nach. Das Manöver in der ersten Kurve fand ich hingegen hervorragend. Das ist genau die Art von Ellenbogen, die alle immer eingefordert haben von ihm. Die hat er ausgepackt und er hat es fast sauber hinbekommen. Es war feucht auf der Strecke, das darf man nicht vergessen.
Genau.
Und es war wirklich allerletzter Wille. Er fährt da gegen seine, ja, gegen seinen WM-Rivalen, Teamkollegen und gegen wahrscheinlich den Besten der Welt mit Max Verstappen. Also da kannst du nur, wenn du auf der letzten Rille unterwegs bist, irgendwas reißen. Das hat er gewagt und es ist gut gegangen im Großen und Ganzen. Fand ich super, hat mir richtig Spaß gemacht. Dass er in der Folge dann an Verstappen nicht mehr vorbeikam, hat mich nicht überrascht, weil es ist halt Max Verstappen und ja, Lando Norris hatte, wie gesagt, selber den Schaden. Die waren beide so mit kleinen Handbremse unterwegs auf jeden Fall. Und du hast es schon gesagt, einen Kontakt da zu riskieren oder gar einen Ausfall, das wäre ein komplettes No-Go gewesen. Also vom Tempo her war es nicht drin, muss man sagen. Ja, also das Überhol-Delta, wie groß auch immer das war in Singapur, ich weiß es gerade gar nicht. Es war auf jeden Fall zwischen diesen beiden Autos nicht am vorherrschender. Was aufgefallen ist aber, als die McLaren freie Fahrt hatten und freie Luft, waren sie rund eine halbe Sekunde schneller als George Russell vorne. Also die Pace im Auto war grundsätzlich da. Gut, wir wissen nicht, inwiefern Russell vorne auch verwaltet hat. Das war sicher auch ein Faktor. Ich glaube, Red Bull, Mercedes und McLaren waren sich da in Singapur einigermaßen ebenbürtig, was die Performance im Auto angeht. Jeder mit individuellen Schwächen und Stärken da. Naja, es ist halt ausgegangen, wie es ausgegangen ist. Ich finde die Leistung von Norris wirklich gut, beachtlich, sehr gut sogar mit 9. Das hat mir auf jeden Fall gefallen. Oscar Piastri im Prinzip auch gut. Im Qualifying war es eine sehr gute Leistung. P3 geht völlig in Ordnung. Im Rennen dann kreide ich ihm gar nicht mal so an, dass er sich da so lange aufgeregt hat. Auch das, ne? Da war wirklich viel Frust und Wut dabei. Klar. Ja. Das kann man eine Wertung mit einfließen lassen, mache ich aber gar nicht. Was mich eher zu der 8 verleitet hat, ist, dass er zu keinem Zeitpunkt wirklich rangekommen ist an die beiden vor ihm. Sein Auto war völlig in Ordnung. Ja, er hatte einen langsamen Boxenstopp, das hat nicht geholfen, aber er konnte nie so wirklich ranfahren an die beiden und da irgendwie
erst zum Schluss, ne?
Einen Angriff wagen. Ne? Ja, auch am Schluss war er nie wirklich so richtig in Schlagdistanz. Da lag er immer noch so 1-2 Sekunden dazwischen. Ja. Also ich glaube, man kann schon sagen, er individuell war von der Pace her nicht ganz bei der Musik an diesem Wochenende. Deswegen gibt's nur sehr gute 8 von mir, sehr, sehr gute 9 für Lando Norris. Und ich glaube, damit machen wir jetzt einen Deckel drauf, bevor das hier 90 Minuten noch springt heute.
Fast ein neuer Rekord, ja. Also dementsprechend vielen Dank, dass ihr es bis zum Ende durchgehalten habt. Und dann, ja, ist es ein Ausreißer jetzt gewesen. Normalerweise schaffen wir es in knapp einer Stunde. Ein bisschen gehen wir da meistens drüber, aber dementsprechend haben wir uns ja auch heute ein bisschen mehr Zeit genommen beim Kreisfragen. Auch da nochmal, hättet ihr es gewusst, mögt ihr das? Wir können euch auch gleich sagen, wir machen am Ende der Saison ja immer noch eine ganz große Folge. Die wird dann meistens auch ungefähr so lange wie hier. Aber dann gibt's halt nur Fragen, auch nochmal mit einem extra Moderator. Da freue ich mich ehrlich gesagt auch schon drauf.
Wow.
Jetzt vor allem auf die nächsten Rennen. Ist jetzt ein bisschen Zeit bis Austin, aber schreibt uns doch. Was glaubt ihr, wer sind die stärksten Teams dann im Endspurt der Saison? Wer hat jetzt das bessere Momentum, PSC oder Norris? Momentan sieht's ja gut aus für Norris. Also alles viele spannende Fragen. Schreibt uns in die Kommentare. Wir setzen uns da gerne mit euch in Verbindung und dann sehen wir uns im nächsten Video.
Mehr Formel 1 ist mir gut, Freunde. Bis dann. Ciao.